Ja, kümmische Hochzeit, immer noch der erste Tag. Wir sind letztens auch nicht viel weiter gekommen, weil wir ein paar Einschübe gehabt haben. Also werden wir jetzt heute einmal fertigstellen, den ersten Tag. Also zur Erinnerung, ganz kurz jetzt nur den Beginn des ersten Tages, also der Christian Rosenkreuz ist in seiner Behausung am Grünen Donnerstag, spielt sich das Ganze ab, am Abend des Grünen Donnerstags. Er hat also sein Abendmahl gehabt, er ist in Meditation und erlebt dann ein Brausen, ein sich bewegen, also sehr, sehr gewaltig geht es zu, weil er einfach jetzt in der Meditation in die sogenannte elementarische Welt eigentlich kommt. Also das heißt, die Welt der festen Konturen verschwindet vor seinem Blick, sprich die physische Welt, und er erlebt also die Welt der Elemente. Und da gibt es keine Ruhe im Grunde, also Feuer, Wasser, Erde, Luft und so weiter in heftigster Bewegung. Und das ist vom Erleben wirklich unheimlich stark dann. Und dann spürt er, wie hinter ihm eine Gestalt ist, und er nimmt halt seinen ganzen Mut zusammen, sich umzudrehen, um sie anzublicken, und sieht, dass es eine Frauengestalt ist, im blauen Kleid, Sternen besetzt. In der einen Hand hält sie eine Posaune, in der anderen einen ganzen Pack Briefe. Und einen dieser Briefe reicht sie ihm, und das ist eben jetzt die Einladung zur Hochzeit des Königs und der Königin, also zur kümmischen Hochzeit. Da steht alles Mögliche drinnen, unter anderem sind auch drei Tempel erwähnt, mit denen er nichts anzufangen weiß, also das kann er nicht enträtseln zunächst einmal. Und die Frauengestalt verschwindet dann, nicht ohne in die Posaune zu stoßen, sodass er da 20 Minuten oder so fast taub ist davon, wie die Posaune tönt. Also das heißt, es kündigt sich schon ein inspiratives Element an. Die Posaunen stehen eigentlich immer für die Inspiration. Aber er ist noch nicht so weit, dass er da wirklich genaueres ausmachen kann. Also ist er eigentlich eher betäubt von der Fülle, die da auf ihn kommt. Das ist ja immer, wenn man ins Geistige hineingeht, das Problem, dass man eigentlich geblendet ist oder ertaubt im Grunde durch die Fülle, die auf einem zukommt, die sich im Grunde nicht vergleichen lässt mit unserem normalen Bewusstseinserlebnis. Da fängt es also einfach zu sprudeln an, und durch diese Meditationsstimmung ist trotzdem in Wahrheit die Kapazität wesentlich größer als im Tagesbewusstsein. Also das merkt man schon, wenn man wirklich so tief in der Meditation drinnen ist und ein bisschen geübt drinnen ist, dann kann man drinnen bleiben und trotzdem sogar zum Beispiel einen Blick auf die Uhr werfen, die daneben liegt. Und dann hast du wirklich den Eindruck, der Zeiger hängt. Und du erlebst aber währenddessen also gewaltige Gefühle. Also so wie es in anderer Art, aber natürlich nicht so bewusst im Traum passieren kann. Es kann ja oft sein, dass, weiß ich nicht, ein Sessel fällt um, und der löst jetzt eine ganze Traumgeschichte, ein Drama, von mir ist eine ganze Kriegshandlung mit Kanonen und was Gott was aus, also eine Riesengeschichte, wo man denkt, die geht über Tage, und im Aufwachen merkt man noch, kriegt man noch mit, der Sessel ist umgefallen. Man hört sozusagen gerade noch äußerlich jetzt, Servus Florian, den letzten Ton davon. Das heißt, eigentlich in einem Bruchteil einer Sekunde spielt sich ein tagelanges Drama ab. Und so ist es im Grunde in der Meditation auch, also dass eigentlich eine unheimliche Fülle in einer quasi nicht vorhandenen Zeit erlebt werden kann. Aber trotzdem stoßt es also oft an Grenzen und man kann nicht die Details ausmachen. Also das ist oft der Anfang, wenn man auf eine höhere Erkenntnisstufe vorhin aufsteigt, ist eigentlich immer das Erste. Man merkt sehr deutlich, es ist da und es ist gewaltig, aber ich kann eigentlich nichts unterscheiden noch wirklich drinnen. Ich spüre nur, da ist was ganz Wesentliches dahinter, aber nicht mehr. Also das ist dieser Posaunenschall, der fast zum Ertauben bringt. Das ist in dem Fall immer auf der Inspirationsebene. Und Inspirationsebene heißt immer, dass ich das, was ich erlebe, beginne in seinem Zusammenhang zu verstehen. Wenn es nur eine bloße Imagination ist, habe ich ein Bild, ähnlich wie ein Traumbild, nur dass es halt in dem Fall wirklich aus der geistigen Welt kommt, während ja die normalen Träume, also so wie es heute ist, meistens mit irgendwelchen körperlichen Zuständen zu tun haben, vielleicht auch mit Reminiszenzen, was man am Vortag erlebt hat, in das kleidet sich das. Aber in der Regel sind es irgendwelche Körperzustände sogar am ehesten. Weiß nicht, irgendwo drückt einem was oder man hat einen Druck auf der Brust, weil man sich zu fest zugedeckt hat und dann hat man einen ortsmäßigen Albtraum. Da ist jetzt nicht wirklich was besonders Geistiges dahinter, sondern einfach die Decke ist schwer oder zu heiß oder sonst irgendwas und das spielt sich dann in einem gewaltigen Traumpanorama ab. Das heißt, die heutigen Träume sind zum größten Teil, wenn man nicht einen geistigen Schulungsweg geht, man könnte sagen egoistischer Natur, das heißt ganz aufs eigene Wesen bezogen. Es kann natürlich auch irgendwas, was man verdrängt hat, ins Unterbewusstsein herauskommen, also solche Sachen, aber das hat alles mit unserer irdischen Persönlichkeit im Grunde in der Regel zu tun. Wenn man einen geistigen Schulungsweg geht, werden in der Regel die Träume regelmäßiger. Was heißt in der Regel? Also das ist das Zeichen eigentlich dafür, dass langsam die geistige Schulung funktioniert, dass als erstes eigentlich das Traumleben regelmäßiger wird, dass man es, wacher, bewusster verfolgen kann, unter Umständen dann eben auch, während man es erlebt, weiß, dass man im Traumzustand ist. Bis zu einem gewissen Grad die Träume auch leichter ins Tagesbewusstsein mitnehmen kann, also wenn es intensive Träume sind. Jedenfalls, also der Christian Rosenkreuz bezüglich der Inspiration, also ist er noch ziemlich taub im Moment. Und man muss denken, er ist 80 Jahre jetzt, also er hat schon ein reiches Leben und eine reiche Schulung hinter sich und trotzdem kommt er jetzt in Bereiche, wo er an seinen Grenzen steht. Und er beschließt dann, schlafen zu gehen, auch in dem Bewusstsein, dass mit seiner Schulung es wahrscheinlich möglich sein wird, dass er jetzt im Schlaf, im Traum noch eine weitere Schicht erleben kann, die sich ihm bis jetzt noch nicht offenbart hat. Wo es also sein ganz waches Tagesbewusstsein noch nicht ausreicht, aber was ins Traumbewusstsein hereinkommen kann. Und so ist es auch. Er erlebt, also eigentlich ziemlich gleich nachdem er eingeschlafen ist, erlebt er sich in einem finsteren Turm. Also man sieht, er sieht gar nichts, er spürt nur, das ist ein Turm, sehr eng, und da drinnen ist er eingeschlossen mit anderen Menschen. Sie sind mit Ketten versehen, also sie haben Ketten an den Beinen, an den Händen, und alle wollen irgendwie hinaus aus dem Turm. Man kriegt irgendwie mit, dass wenn, kann es nur oben eine Öffnung geben, also irgendwie versuchen sie hinaufzukommen und klettern halt übereinander und weiß Gott was, oft stoßt einer den anderen wieder zurück, also es ist ziemlich turbulent, geht es dazu. Aber er hört eben das Geklirre der Ketten, ohne die Leute sehen zu können, weil es so finster ist. Und er selber versucht also ganz an der Seite irgendwo sich auf einen Felsvorsprung hinaufzuhieven irgendwo. Und dort hat er so ein bisschen Ruhe davon, dass die alle übereinander purzeln. Und dann wird oben, geht eine Luke auf, ganz oben, also der Turm ist ziemlich hoch, und Licht fällt herein jetzt von oben und da stehen eine ganze Menge Leute oben und vor allem auch ein alter Mann, ein eisgrauer Mann, also mit eisgrauen Haaren. Und der erzählt also, dass er eigentlich im Auftrag seiner Mutter da ist, die dann auch kommt. Und es wird jetzt ein Seil hinuntergelassen und wer das Glück hat, das Seil zu erwischen, kann sich daran hochziehen oder festhalten zumindest und wird dann hochgezogen. Natürlich rangeln die Leute alle, jeder will der Erste sein oben und einer stoßt wieder den anderen hinunter. Also so, dass zunächst einmal das Seil leer wieder hinaufgeht. Und die Mutter des Alten, also die noch urälter ist, sagt aber, 7-mal wird es hinuntergeworfen. Dabei ertönt auch schon bevor, das habe ich vergessen zu sagen, bevor die Luke aufgeht, ertönt auch schon Musik. Also es ist Trompeten, in dem Fall Trompeten, nicht Posaunen, und auch Trommeln. Trommeln ertönen auch. Das Interessante ist ja, er nimmt jetzt schon die Musik eigentlich wahr. Bei dem Posaunenstoß, den er da erlebt hat, war er eigentlich nur taub im Grund auf das Ganze hinauf. Also da konnte er keine Melodie oder irgendwas ausmachen. Jetzt erlebt er es als sogar angenehme Musik, die da ertönt, als schöne Musik. Na, also das Seil wird wieder hinuntergelassen. Bei den ersten 4 Malen kommt praktisch niemand hinauf, also weil sie einfach so undiszipliniert sind und sich gegenseitig im Weg sind, dass das nicht gelingt. Erst beim 5. Mal schaffen es dann einige hinaufgezogen zu werden, der Christian Rosenkreuz noch nicht, weil er ja das Problem hat, er hat sich auf einen Felsvorsprung an der Seite hingerettet und das Seil wird aber in der Mitte heruntergelassen, also dort reicht er einfach nicht hin. Und beim 6. Mal hängen sie wieder sehr viele Leute drauf und das ganze Seil gerät ziemlich ins Schwingen, sodass es einmal zufällig halt auch in seine Nähe kommt und den Augenblick ergreift er und hängt jetzt sogar ganz oben auf dem Seil, also über den anderen. Und wird auch wirklich viel leichter, als er sich das erwartet hat, mit hinaufgezogen. Und beim 7. Mal, als das Seil das 7. Mal hinuntergelassen wird, hilft er dann selber mit, auch das hinaufzuziehen. Das war schon vorher so, die paar, die hinaufgekommen sind, haben dann mitgeholfen, das nächste Seil heraufzuziehen. Und zum Schluss also ertönt wieder Musik und dann erwacht er aus seinem Traum. Und macht sich nun fertig, also es dürfte schon am Morgen sein, macht sich fertig eben auf die Reise zur Hochzeit hin, zieht sich ein weißes Kleid an, gürtet sich einen roten Gürtel und über der Brust gekreuzte rote Bänder zieht er an, also so ein bisschen wie in der Christengemeinschaft, diese Bänder drüber, so weiß und rot. Und auf den Hut steckt er sich 4 Rosen. Also so zieht er sich an und dann kniet er noch nieder, also bedankt sich dafür, dass ihm das alles ermöglicht wird und schwört also, dass er alles, was er tun und erleben wird, im Dienste der Nächsten tun wird und weitergeben wird. Also, dass er nichts für sich und für seinen Ruhm behalten will, sondern dass er anderen helfen will damit. Na, vielleicht lesen wir mal ein Stückchen, dass wir so ein genaueres Gespür kriegen. Weil da sind nämlich auch ein paar Geschichten, die erzählt werden, so ein paar Sprüche oder Gedichte, die erzählt werden, eben von der Mutter zum Beispiel oder von dem Alten, die wir uns anschauen. Ja, also er legt sich mit einem eifrigen Gebet, legte ich mich in mein Bett und möchte mir doch mein guter Engel, wie schon vormals oft, aus göttlichem Ratschluss erscheinen und mich in meinen Zweifeln unterweisen. Was dann auch zu Gottes Lob, mir zum Besten und meinem Nächsten zu treuer und herzlicher Warnung und Besserung geschehen ist. Also das heißt, jetzt erlebt er das in Gemeinschaft mit seinem Engel. Also das heißt, man könnte sagen, ein inneres Traumgespräch auch mit dem Engel findet in gewisser Weise statt. Auch das ist interessant. Ich glaube, ich habe euch schon erzählt, wie der Johannes Scotus Erigena, also dieser christliche Gelehrte, wenn man so will, oder christliche Weise aus dem 9. Jahrhundert, wie der über Mensch und Engel gedacht hat. Er schreibt so ganz interessant: Der Engel existiert dadurch, dass ihn der Mensch denkt. Indem der Mensch denkt, lebt der Engel. Indem der Engel denkt, existiert der Mensch. Ja, und das sind die beiden Sachen. Das erste wird ja heute noch durchgehen, sagt man, ja, nein, habe ich eh gewusst, wir haben uns die Engel ausgedacht, natürlich gibt es die nicht. Nein, aber umgekehrt, uns gäbe es nicht, wenn uns nicht die Engel dächten. Und er sieht da wirklich, also Mensch und Engel, da fast auf derselben Stufe, also die sind sehr, sehr nahe beisammen. Und tatsächlich ist ja die Beziehung zu dem uns durch die Inkarnationen leitenden Engeln sehr, sehr eng. Und im Grunde ist der Engel auch unheimlich abhängig von unserer geistigen Entwicklung, wie weit er sich entwickeln kann. Weil wenn wir uns zu wenig entwickeln, bleibt die Last, diese Dinge zu erledigen, beim Engel. Und dadurch wird er nach unten gebunden und kann nicht höher steigen. Das ist diese, meine Lieblingszeichnung vom Steiner. Das ist so, wisst ihr, was ich meine? Weiß ich nicht
mehr. Oh ja, das ist meine Zeichnung. Pizza Hut,
oder was? Kein Mensch weiß, was das bedeutet, wenn man nur die Zeichnung sieht. Das schaut ungefähr so aus. Da gibt es so ein Strichel und so ein Sander in etwa. Was heißt das? Der Mensch, der sich geistig entwickelt, zieht seinen Engel in die Höhe, der kann aufsteigen durch ihn. Wenn der Mensch sich geistig nicht entwickelt, zieht er ihn herunter. Er lässt ihn nicht einmal dort, wo er ist, sondern er zieht ihn eigentlich nach und nach herunter. Und letztlich ist das eine Riesenkatastrophe in der geistigen Welt, weil das bedeutet, dass der Engel dann natürlich den Erzengel, mit dem er verbunden ist, auch belastet. Weil dann muss der Erzengel wieder für den Engel Aufgaben übernehmen und so geht es weiter. Also das heißt, durch die ganzen Hierarchien hindurch entsteht eigentlich, wenn der Mensch seine Entwicklung versäumt, ein Zug nach unten. Und das passiert eigentlich in dem Sinn nur durch den Menschen. Also die, weil der Mensch also Anforderungen stellt einfach an die Engelnatur, solange alles oben von der schöpferischen Quelle herunterfließt, passiert eigentlich gar nichts. Aber jetzt ist unten der Mensch, der eigentlich selber eine Aufgabe übernehmen sollte, sich aber, weil er seine geistige Entwicklung versäumt hat, abgeschnürt hat bis zu einem gewissen Grad von der Quelle oben und beginnt jetzt den Engel herunterzuziehen. Weil plötzlich der die Aufgabe eben übernehmen muss oder noch immer übernehmen muss, die der Mensch verweigert, selbst zu übernehmen. Weil der Unterschied ist, die Hierarchien bekommen einmal unmittelbar alles aus der geistigen Quelle oben, also das heißt aus der Trinität. Die haben im Grunde dieses Problem nicht. Und sie können im Grunde auch von sich aus nicht sagen, mich interessiert das nicht, was da aus der geistigen Quelle kommt, sondern es lebt als Offenbarung in ihnen. Es geht, also gerade bei den Engeln ist das so, also die haben im Inneren Geistesoffenbarung. So wie wir uns noch, wenn wir die Augen zumachen und uns jetzt auf uns besinnen, dann erleben wir halt uns. Der Engel erlebt nicht sich, wenn er sozusagen in sich geht, sondern er erlebt Geisterfüllung. Das heißt, er erlebt, so wie wir, wenn wir nach innen schauen, uns erleben, so erlebt er die ganze geistige Welt, die über ihm steht. Also die ganzen Hierarchien im Grunde, und zwar ganz konkret. Und sich erlebt der Engel eigentlich durch die Taten, die er setzt, die er nach draußen setzt. Also an dem erlebt er sich in gewisser Weise. Also es ist anders als bei Menschen. Weil wir erleben gerade die Außenwelt, die hat nichts direkt mit mir zu tun. Das bin ich und das ist was anderes. Und der Engel erlebt eigentlich sich in der Außenwelt, allerdings nicht in der sinnlichen Außenwelt natürlich, aber in der geistigen Außenwelt oder in der seelischen Außenwelt. Und im Inneren, aber wenn er sich sozusagen ins Innere besinnt, dann kommt diese Geisterfüllung. Und eben weil diese Geisterfüllung kommt, ohne dass er im Grunde etwas dazu tun muss, stellt sich nicht das Problem, dass er sie abkasteln kann, abschnüren kann von da oben, von der Quelle. Wir Menschen können das, beziehungsweise sind halt schon vielfach so weit, dass wir schwer haben, diese Sperre, die wir entwickelt haben, wieder aufzulösen. Aber das ist halt notwendig auf dem Weg zur Freiheit, dass wir die Verbindung mit der geistigen Welt aus Freiheit suchen können oder auch verweigern können. Der Engel kann sie nicht verweigern. Ja, weil er wechselt eigentlich immer zwischen den zwei Zuständen, sich offenbaren nach außen und dadurch sich erleben und nach innen Geisterfüllung erleben. Wir erleben nach außen die sinnliche, gegenständliche Welt, das Nicht-Ich, und wenn wir uns von der zurückziehen, erleben wir uns im Inneren, uns selbst. Und zwar zunächst einmal ist das kleine Ich, das mit der geistigen Welt nicht direkt in Verbindung steht.
Du, da trennt sich meine Frage
auf. Ja, bitte.
Eine dumme Frage.
Es gibt keine dummen Fragen.
Ich weiß, was du jetzt so schön ausgeführt hast über Mensch und Engel.
Ja.
Wie ist das beim gefallenen Engel?
Naja, genau.
Wie ist das bei dem? Weil du sagst, der Engel kann nicht Nein sagen zum Geistigen.
Genau.
Und was ist jetzt beim Gefallenen passiert? Oder was ist da anders?
Beim gefallenen Engel ist es, muss man also erstens, wenn man es so ganz genau betrachten will, mal sehen, dass er eigentlich gar nicht nur aus eigenem Antrieb fallen konnte. Es muss ihm ermöglicht werden. Und es muss ihm sozusagen diese Position zugewiesen werden. Und das ist also im Wesentlichen bei den luziferischen Wesenheiten der Fall. Also die uns als Menschheit vorausgegangen sind auf dem alten Mond, weil die haben dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Unter anderen Bedingungen als wir halt auf der Erde. Daher konnten sie sich auch nicht so vollständig abschnüren, aber sie wurden in diese Position gebracht. Sie wurden also sozusagen in einen geistigen Bereich versetzt, wo sie so weit abgeschnürt sind von der hohen geistigen Welt, dass sie einfach einen eigenen Entwicklungsweg gehen können, der bis zu einem gewissen Grad unabhängig ist von dem, was da über ist. Und das war die Voraussetzung dafür, dass sie auf Erden jetzt den Menschen dazu verführen können, noch eine Stufe weiter zu gehen, wirklich aus eigenem freien Willen dann sich abzuschließen von oben. Dazu verlocken sie ihn und sagen, was willst dich da oben nach der Quelle richten? Du kannst selbst wie Gott sein. Du kannst diese Weisheit auch aus dir entwickeln, wie auch immer. Und Das heißt, beim Mensch, bei den luziferischen Engeln kann man im Grunde noch nicht so davon sprechen, dass die aus eigener Schuld in diese Situation gekommen sind, sondern sie sind eigentlich beordert worden in diese Position. Aber dadurch werden sie zum Verführer des Menschen, und beim Menschen ist es der freie, letztlich freie Entschluss oder halt Nicht-Entschluss, das heißt sich verführen lassen, in welche Richtung ich gehe. Der Mensch hat sozusagen die Möglichkeit zu sagen, ich folge dieser Verführung, schließe mich ab oder ich tue es nicht. Und damit können wir jederzeit wechseln zwischen dieser Verbindung mit oben, dann würde auch eine Art von Geisterfüllung eintreten. Also wenn wir geistigen Entwicklungsweg durchmachen, dann wollen wir das ja auch, dass das eine gewisse Geisterfüllung kommt, dass unser Denken, unser Empfinden eben mit Inhalten aus der geistigen Welt erfüllt wird. Wir können aber sehr wohl auch die Zeiten haben, und jeder Eingeweihte hat sie, wo er die Quelle verschließt sozusagen und absolut sein Eigendenken entwickelt. Und dieses Eigendenken hat dieselbe, im Prinzip, also wenn es gerade das reine, wirklich reine geistige Denken ist, wie es eben der Steiner in der Philosophie der Freiheit beschreibt, das hat die gleiche Schöpferkraft tatsächlich wie die aus der obersten Quelle kommt, weil es eigentlich von dort stammt, aber unabhängig trotzdem in der Form ist, dass dann nicht einfach aufgenommen wird, was durch die ganzen Hierarchien heruntergesendet wird. Weil das sind die Schöpfungsgedanken, die die Trinität in die Welt bringt, die sendet sie einfach durch die Hierarchien herunter. Jetzt gibt es aber auch eine zweite Möglichkeit, direkt an der Schöpfungsquelle auf die Schöpfungsquelle zuzugreifen und sozusagen aus eigenem Willen aus der was zu holen. Und das ist das menschliche Ich, dass das kann. Und das ist der Zugang, den die geistige Welt oder eben das Göttliche dem Menschen gewährt. Darum heißt es wirklich nach dem Ebenbild Gottes, wobei Ebenbild ja sehr schwierig ist, weil Gottes höchste schöpferische Geistige im Grunde in keinem Bild zu fassen ist. Also das heißt eigentlich jetzt schon einmal, wenn man es ganz genau nimmt, dieser Spruch, lasset uns den Menschen nach unserem Bilde machen. Und wenn ich jetzt frage, wie schaut das Bild aus, dann muss man sagen, es schaut gar nicht aus. Weil es nicht zu fassen ist in irgendeiner bestimmten Form. Es ist nur dadurch da, dass es diese Schöpferkraft tätig werden lassen kann. Und erst an den Taten kann ich ersehen, wie groß oder wie klein diese Schöpferkraft ist. Aber ich kann über das Ich nie sagen, wie groß, wie klein ist es. Ich kann es nur den Taten messen. An den Taten kann ich es messen bis zu einem gewissen Grad und kann daher sagen, die eine Individualität ist weiterentwickelt, die andere weniger. Aber dazu muss ich wirklich die Taten ins Auge fassen. Also das ist sozusagen, wie soll ich sagen, das Ich ist ja wirklich dieser ausdehnungslose Punkt. Was kann ich über einen Punkt sagen? Im Grunde nichts. Außer, dass er Punkt ist. Aber ich kann nicht beschreiben, wie er ausschaut eigentlich. Weil in dem Moment, wo ich mir irgend so ein Batzerl vorstelle, ist es ja schon kein wirklicher Punkt mehr. Der mathematische Punkt hat eben die Ausdehnung Null. Das heißt, er ist das Nichts. Und so ist die eigentliche Schöpfung, ist die, die alles schafft, sie ist aber zugleich das Nichts. Das ist für unseren Verstand völlig paradox. Aber das ist das Bild, mit dem wir umgehen müssen irgendwo. Das ist interessant im Übrigen, dass rein gedanklich jetzt und gar nicht natürlich so bewusst auf die geistige Welt bezogen, das ganz stark drinnen ist im Denken der modernen Physik, weil die mit solchen Begriffen arbeitet und versucht, die mathematisch zu fassen. Wie nähere ich mich an das unendlich Kleine zum Beispiel? Wie kann ich mit dem rechnen? Wie kann ich mit dem umgehen? Und daher, wenn man so das alte klassische Bild nimmt, also die Materie zum Beispiel besteht aus Atomen, na, und jetzt weiß man, Atome sind auch zusammengesetzt, da gibt es die Elektronen und was kommt, das ganze Zeug, was da drinnen ist. Ja, aber was ist das? Das Elektron zum Beispiel, so wie es die Physik heute vorstellt, ist im Prinzip ein ausdehnungsloser Punkt. Das heißt nichts, eigentlich. Daher hat das aber, dieses Elektron, sehr merkwürdige Eigenschaften. Erstens einmal sind die Elektronen grundsätzlich voneinander nicht unterscheidbar. Wenn ich Ostereier oder sonst was nehme oder normale Eier nehme, man sagt, gleicht einem wie ein Ei das andere, aber trotzdem, wenn ich genauer hinschaue, werde ich immer einen Unterschied finden. Wenn ich Schneekristalle anschaue, werde ich immer einen Unterschied finden. Sie sind alle ähnlich gebaut, auf den ersten Blick schauen sie gleich aus, aber sie sind in Wahrheit nur gleichartig, aber nicht wirklich vollkommen gleich. Elektronen haben, zumindest in der Theorie der Physiker, weil sehen kann man sie ja nicht wirklich, aber in der Theorie, nach der Theorie der Physiker, sind sie alle gleich, komplett gleich, ununterscheidbar. Das ist eine ganz wesentliche Eigenschaft, mit der kann man sogar rechnen, mit der Ununterscheidbarkeit. Aus dem folgen spannende Dinge, gerade bei den Elektronen. Also nur aus dieser Ununterscheidbarkeit erfolgt zum Beispiel, dass die Elektronenhülle relativ groß ist und ausgedehnt ist, weil die ununterscheidbaren Elektronen müssen sich verteilen irgendwo und so weiter. Na, in Wahrheit, was ist es? Ein Elektron ist sicher also kein Ding, kein Gegenstand, auch kein winzig kleiner Gegenstand. Auch nicht, wenn man ihm eine Masse zuschreiben kann, eine bestimmte elektrische Ladung, eine bestimmte Art von Drehung sogar, die allerdings sehr abstrakt ist, weil lässt sich nur mathematisch beschreiben, weil sich das eigentlich erst nach 720 Grad wieder zurückkommt. Also normal ist, wenn ich eine volle Drehung mache, bin ich wieder am Anfang. Also wenn der Zeiger einmal rundherum gegangen ist, dann hat er 360 Grad gemacht. Die Elektronen brauchen dazu das Doppelte. Die brauchen 720 Grad. Kann man sich natürlich auch nicht wirklich vorstellen oder nur. Also, ihr kennt ja das Möbiusband. Das ist ein ganz normaler Papierstreifen. Den könnt ihr zusammenkleben zu einem Ring dann und außen herumfahren, dann brauche ich genau 360 Grad, dann bin ich wieder am Anfang, dort wo ich es zusammengeklebt habe. Wenn ich jetzt das Ganze so zusammenklebe, dass eine Verdrehung drinnen ist, dann ist das Spannende erstens, dass ich einen Strich zeichnen kann, der vollständig das Ding vollschreibt, nämlich innen und außen, ohne abzusetzen, weil es gibt kein Innen und Außen eigentlich mehr. Ich fahre nämlich dort, wo die Drehung ist, also wo es verdrillt ist, komme ich sozusagen von außen nach innen. Und dadurch gehe ich eigentlich, aber in einem Zug eben das Äußere und das Innere durch. Ich kann ohne Absetzen mit dem Kugelschreiber herumfahren, aber ich brauche dann eben im Grunde zwei Umdrehungen, bis ich wieder am Anfang bin.
Okay.
Weil nur so kann ich ja auch das Band in einem Zug hinten und vorne vollschreiben. Also wenn ich das wieder lösen würde, hätte ich einfach das Band hinten und vorne mit der Linie versehen. Das geht nur durch die Verdrehung, weil dadurch komme ich automatisch auf die andere Seite. Und dadurch brauche ich aber halt zwei Umdrehungen im Grunde, dass ich wieder am Anfang bin. Also das ist so ein zumindest anschauliches Bild für diese Eigenschaft der Elektronen. Aber es ist natürlich auch nur ein symbolhaftes Bild dafür. Weil eben wie gesagt, das Elektron ist maximal ein Punkt. Und das ist schon die Frage, wie dreht sich ein Punkt überhaupt? Was nicht ausdehnungslos ist, kann sie eigentlich nicht drehen. Also das sind lauter Paradoxien. Naja, im Grunde heißt das nämlich, dass in Wahrheit die Elektronen eben keine Dinge sind, sondern sie sind Ideen. Wir haben Ideen, die die Forscher gefunden haben, das ist schon klar, weil wir es auch dann Elektron genannt haben, aber sie sind konkreter gesprochen in der Welt wirksame Ideen, die unter bestimmten Bedingungen bestimmte Erscheinungen hervorrufen, die ich dann als elektrische Ladung messen kann oder die ich als Masse bestimmen kann, die ich als diesen komischen Drehimpuls zum Beispiel bestimmen kann. Und die ganz gesetzmäßig geordnete Werte dann herauskommen. Also das heißt, so paradox es klingt, wenn wir auf der Materie herumgehen, gehen wir in Wahrheit auf Ideen herum. Auf Ideen, die Erscheinungen erzeugen. Die elektrischen Ladungen zum Beispiel sorgen für Abstoßungskräfte, daher gelingt es mir in Wahrheit nicht, den Tisch zu durchdringen, weil in Wahrheit sind das Kräfte, die Abstoßungskräfte, die sind so stark, dass ich da nicht durchkomme, weil ich diese elektrischen Kräfte nicht überwinden kann. Darauf beruht es eigentlich. Und das heißt, also warum ich das jetzt überhaupt erwähnt habe, ist diese Schöpfungsquelle oder das Nichts, das ist sozusagen, wenn man so will, jetzt der übergeordnete Urpunkt von allem, aus dem alles kommt. Das Elektron ist ein Punkt, das nur ganz karge Eigenschaften herausbringen kann, eben eine elektrische Ladung, eine Masse, irgend sowas, und dann ist schon ziemlich aus. Die Schöpfungsquelle oben ist das, die alles hervorbringen kann, als Erscheinung. Aber selber wird sie nie in die Erscheinung treten. Sie kann sie nur kundgeben, eben dadurch, dass sie Erscheinungen hervorbringt. Ja, sie kann sich eigentlich sogar nur dadurch selbst bewusst werden, indem sie die Erscheinungen, bildlich gesprochen, anschaut, die sie hervorgebracht hat. Weil das Nichts kann sich selber eigentlich auch nicht erleben. Das ist schwierig. Das heißt, das ist in Wahrheit der Grund, warum die Schöpfungsquelle schöpferisch tätig wird. Oder es ist ein Aspekt davon zumindest. Weil sie sich dadurch an der Schöpfung ihrer selbst bewusst wird. Und wir werden uns in Wahrheit auch am allerbesten bewusst an den Taten, die wir setzen in der Welt, an den Widerständen, die wir überwinden. Also, au. Das ist jetzt keine besondere Tat, aber ich spüre mich, kollidiere mit der Welt. Also an dem sehe ich mich. Und wenn ich Besseres hervorbringe, wenn ich jetzt anfange, nicht nur drauf zu klopfen, sondern zu formen, zu gestalten, und merke, oh, ja, ich bin im Künstlerischen ganz gut, dann fange ich an, meine Schöpferkraft da drinnen zu spüren, mich ihrer bewusst zu werden. Und so ist es im Großen mit dem Göttlichen in Wahrheit auch. Also das ist das eine. Und das zweite ist, dieses Nichts hat halt auch in sich sowieso die Tendenz, eben schöpferische Quelle zu sein, und eine Quelle muss sprudeln. Also zum Begriff einer Quelle gehört das Sprudeln. Eine Quelle, die nicht sprudelt, ist keine Quelle. Wenn ich eine Quelle verstopfe, ist sie de facto keine Quelle mehr. Selbst wenn ich dann den Stoppel halt wieder rausnehmen könnte. Aber sprudeln muss sie, um Quelle sein zu können. Sonst ist sie eine verstopfte Quelle von mir aus, aber keine wirkliche. Und das heißt, das Geistige muss sich verströmen, dadurch erschafft es etwas und an dem Erschaffenen wird es sich seiner bewusst. Also das ist so der Kern der Geschichte irgendwo. Und wenn es jetzt um die Schöpfung der Erde geht, so wie wir es beschrieben haben in der Genesis, dann geht eben zunächst einmal der Weg, aber schrittweise über die Hierarchien herunter. Das heißt, irgendwann in der Vergangenheit sind die Hierarchien herausgetreten, geschaffen worden aus der Schöpfungsquelle und die haben Impulse eben aus der Schöpfungsquelle aufgenommen, wie es Eta Tante so schön schildert, je weiter sie von der Quelle entfernt sind, desto geringer werden ihre Kräfte. Aber desto mehr geht es auch, oder desto näher kommen wir immer mehr der sinnlichen äußeren Welt. Also das heißt, die untersten Stufen haben es dann damit zu tun, die äußere Welt herauszubringen. Bis dann so quasi sowas wie Elementarwesen abschnüren, die eigentlich selber gar nicht mehr den direkten Zugang zur Schöpfungsquelle haben, das heißt kein Ich haben, aber doch auch noch tätig sein können. Und beim Menschen ist eben aber der Unterschied halt, dass es nicht durch die Kette der Hierarchien zwangsläufig herunterrinnt, sondern direkt an die Quelle angreift. Und sozusagen aus eigenem Willen aus dieser Quelle schöpft oder diese Quelle in eine bestimmte Richtung zum Sprudeln bringt. Weil alles, was durch die Hierarchien heruntergeht, ist göttlicher Wille. Das ist, göttlicher Wille, der aber durch den Menschen in Tätigkeit gebracht wird. Es ist so schwer zu sagen. Also, was der Mensch aus seinem Schöpferischen schafft, ist sein Wille und weil es sein Wille ist, zugleich und in der Folge göttlicher Wille. Das heißt sozusagen, die göttliche Quelle stimmt dem zu, könnte man sagen. Sie überlässt es dem Menschen, tätig zu werden. Dort sind wir dann beim Prinzip der Freiheit, beim Prinzip der wirklichen Freiheit. Denn nicht nur frei sein von der Wirkung, die durch die Hierarchien herunterkommt, sondern dann sind wir frei zu etwas, nämlich dazu, etwas Neues zu schaffen, das es bis jetzt noch nicht gab und das in dem Sinn im Schöpfungsplan nicht vorgesehen ist. Also wir bereichern die Schöpfung um etwas, was im Grunde nicht in der Vorsehung drinnen ist. Oder nur in der Form in der Vorsehung drinnen ist, dass die Möglichkeit dazu eröffnet ist, aber ob es kommt oder nicht, liegt an uns. Man könnte ja überhaupt auch anders sagen, die schöpferische Quelle ist eine Fülle von Möglichkeiten, die sich eröffnen. Und Wirklichkeit oder Realität, besser gesagt, wird, wenn ich eben einen schöpferischen Impuls verwirkliche, ihn herunterbringe, realisiere besser, dann ist es da. Das hat auch wieder eine Rückwirkung. Das hat eine Rückwirkung insofern auf die schöpferische Quelle, als indem ich das tue, indem ich das hervorbringe, meine schöpferischen Kräfte, damit aber auch die schöpferischen Kräfte der Quelle sich weiterentwickeln in dem Sinn, dass neue Möglichkeiten eröffnet werden. Also im Grunde mit jeder schöpferischen Tat, die ich vollbringe, indem ich aus diesem riesigen Feld der Möglichkeiten schöpfe und es wirklich realisiere, also zur Realität bringe, ändert sich in der Qualität der Schöpfungsquelle auch etwas, in dem plötzlich viel, viel mehr Möglichkeiten drinnen sind. Wobei man dann natürlich auch denken muss, man muss das fast mathematisch formulieren irgendwo, weil es sind von Anfang und immer unendlich viele Möglichkeiten und trotzdem kann das Unendliche wachsen. Das ist der Punkt. Ich meine, es gibt so, in der Mathematik kann man ja unterscheiden sogar verschiedene Mächtigkeit von Unendlichkeiten. Das hört aber im mathematischen Tag, glaube ich. Nehmt her die natürlichen Zahlen, also das sind die Zahlen, mit denen wir normal rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gibt es unendlich viele. Weil zu jeder Zahl, die ich mir denken kann, gibt es sicher noch eine, die um 1 größer ist, und so geht es endlos weiter. Ja, wie schaut es denn jetzt aus, wenn ich die sogenannten reellen Zahlen nehme? Weil da sind zum Beispiel keine Kommazahlen, sind da nicht dabei. Also die Zahl 1,5 kommt da nicht vor unter den natürlichen Zahlen. Jetzt kann ich übergehen zu den Bruchzahlen, dann habe ich sowas wie 1,5 oder was auch drin, oder 1,2. Jetzt sind es ja doch eindeutig schon viel mehr als die natürlichen Zahlen. Es sind schon mehr. Hat aber trotzdem unendlich viele von der Qualität, das ist ähnlich. Spannend wird es, wenn ich zu den sogenannten reellen Zahlen übergehe. Die reellen Zahlen sind die, die unendlich viele nicht-periodische Nachkommastellen haben. Weil durch Brüche kriege ich immer welche mit entweder endlichen Kommastellen oder periodische Zahlen. Also zum Beispiel 1,3333 periodisch, ewig weiter. Es gibt aber auch die sogenannten irrationalen Zahlen, was eine Wurzel aus 2 oder irgend sowas, die hat unendlich viele Kommastellen. Die sind bei den rationalen Zahlen, also bei den Brüchen, noch nicht berücksichtigt. Das heißt, ich habe da immer noch irgendwo zwischen den Brüchen, gibt es immer noch Leerräume sozusagen. Und die werden jetzt vollkommen dicht ausgefüllt mit den irrationalen Zahlen. Und jetzt habe ich wieder unendlich viele irrationale Zahlen, also überhaupt reelle Zahlen, also das sind alle zusammen, das sind die natürlichen, die Brüche, also die rationalen Zahlen plus die irrationalen Zahlen, alles zusammen, das Ganze noch Minus und noch Plus und Null dazu, dann habe ich die reellen Zahlen. Und die sind aber jetzt, weil sie unendlich dicht liegen, weil es sozusagen keinen Zwischenraum mehr gibt, zwischen je zwei Zahlen gibt es dann immer noch unendlich viele weitere Zahlen. Weil ich brauche nur die Kommastellen anhängen. Und das kann ich endlos weiterführen. Das heißt, diese Unendlichkeit ist mächtiger als die der natürlichen Zahlen oder der rationalen Zahlen. Das, ja, im Grunde sind das so Denkmodelle, aber auch mit denen wir uns helfen können, diese geistigen Dinge zu verstehen. Also, dass etwas Unendliches noch auf eine ganz andere Stufe kommen kann, obwohl es eigentlich schon unendlich ist. Also, jetzt sind wir dort in einem nicht mehr vorstellbaren Bereich natürlich. Das heißt, wir sind in einem nicht mehr sinnlich fassbaren Bereich. Weil vorstellbar heißt eigentlich, dass wir es uns sinnlich vorstellen können. Und da sind wir jetzt weit darüber. Aber interessanterweise denken kann man es, und man kann sogar mathematisch exakt denken. Und nicht ohne Grund hat schon der Platon gesagt, also wer eintritt in meine Schule, muss die Mathematik beherrschen. Wer die Mathematik nicht beherrscht, hat da nichts zu suchen, weil das ist die erste Stufe der geistigen Schulung in Wahrheit. Also versuchen, konsequent das Geistige wirklich zu denken, und das Geistige fängt eben erst dort an, wo ich es mir nicht mehr sinnlich vorstellen kann. Das ist der Punkt. Daher die Schilderungen eines Engels in Menschengestalt mit Flügeln ist als symbolisches Bild gut, aber wenn ich glaube, dass das wirklich so ausschaut sozusagen, dann täusche ich mich. Es schaut eben sinnlich gar nicht aus. Es ist mit was Sinnlichem überhaupt nicht vergleichbar. Ich kann nur ein Symbol machen, das gewisse Eigenschaften ausdrückt. Und Engelwesen zum Beispiel stehen in naher Beziehung zu Menschen, daher ist es sinnvoll, in menschlicher Gestalt darzustellen. Aber er ist mächtiger als der Mensch, er lebt sozusagen nicht fest auf der Erde, sondern er ist losgelöst von der Erde in gewisser Weise durch seine Tätigkeit, daher die Flügel dazu zum Beispiel. Also das Bild ist durchaus sinnvoll. Aber es ist natürlich eine sinnliche Vorstellung im Grunde für etwas, was man nicht sinnlich sehen kann und sich daher auch so in Wahrheit nicht vorstellen kann. Also das ist nur eine Krücke. Das müssen wir nämlich immer wieder bei diesen Imaginationen, die da geschildert werden, berücksichtigen. Es ist der Versuch, dieses geistige Erlebnis in Worte zu fassen, in Bilder zu fassen, besser gesagt. In Bildern darzustellen. Und die Bilder sind stimmig, so wie ich es jetzt am Beispiel des Engels versucht habe zu erklären. In dem Sinn sind sie stimmig zu nehmen. Aber es könnte auch anders geschildert werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dasselbe oder ein ähnliches geistiges Erlebnis schildern kann. Und es würde sich auch in der Imagination nicht für jeden genau gleich zeigen. Das sieht man ja, wenn man die Heiligen Schriften oder die spirituellen Überlieferungen verschiedener Kulturen studiert. Da gibt es große Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Und man merkt deutlich, dass die Bilder, die dann festgehalten, niedergeschrieben werden, dass die natürliche Prägung durch die Kultur haben, aus der die Menschen stammen. Sonst wäre es auch gar nicht verstehbar gewesen, also für irgendwen, der das Erlebnis nicht hat. Aber daher dürfen wir das nicht mit dem eigentlichen, wirklichen Erlebnis verwechseln. Es ist immer nur das Hindeuten. Und wenn die Bilder gut gestaltet sind, richtig gestaltet sind, dann führen sie zum eigenen Erleben hin. Sie sind also sozusagen der Wegweiser, der dorthin führt. Und in dem Moment, erst wo ich dieses eigene Erlebnis habe, kann ich dieses niedergeschriebene oder erzählte Bild vergessen und habe es sozusagen direkt als Erlebnis. Und dann kann ich sagen, ja, ich empfinde es eben wie etwas Leichtes, etwas Schwebendes, etwas Ding, dann ich fühle mich selber leicht werdend, wenn ich in dieses Erlebnis eintauche. So in etwas sind die Gefühle. Oder ich fühle es als unheimliche Gestalt, es beklemmt mich irgendwie, oder ich empfinde es als schön, obwohl ich eigentlich gar kein Bild sehe, aber ich habe dasselbe Erlebnis, wie wenn ich einem schönen Bild oder was gegenüberstehe, oder einer schönen Skulptur oder einem schönen Menschen gegenüberstehe, ohne dass ich aber jetzt immer ein sinnliches Bild dazu habe. Ich habe sozusagen, ich erlebe Schönheit zum Beispiel. Oder eine ganz bestimmte Nuance von Schönheit. Oder, weiß ich nicht, wenn ich ein Bild von Rembrandt nehme, hat das eine andere Stimmung als ein Bild von Raphael. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, vertieft euch in der Meditation in ein Bild von Rembrandt, dann macht ihr die Augen zu, vergesst das Bild vollkommen, aber haltet fest die Stimmung, die ihr erlebt habt gegenüber dem Bild. Dann sind wir in etwa dort, wo die Imagination anfängt, die hinter dem Bild steht. Und die hat nichts mehr jetzt wirklich zu tun mit den Figuren, die da drauf sind, sondern die haben eine ganz bestimmte charakteristische Seelenstimmung erzeugt. Und wenn ich die festhalte, dann bin ich bei der eigentlichen Imagination. Und dann müsste noch dazu kommen die Inspiration, dass ich überhaupt verstehen lerne, was bedeutet die. Weil diese Stimmung hat natürlich in sich sehr viele Facetten. Und diese Facetten stehen alle in einer bestimmten Beziehung zueinander. Das ist das eigentliche imaginative Bild. Das ist auch das, was der Hellseher sozusagen erlebt in Wahrheit. Wenn es ein atavistisches Hellsehen ist, das in Wahrheit sehr stark mit dem Körperlichen zusammenhängt, dann gießen sich sehr stark Sinnesqualitäten und so weiter hinein in das Ganze. Und dann bekommt es eher einen sinnlichen Charakter. Das ist beim alten Hellsehen immer der Fall. Beim modernen Hellsehen ist das von Haus aus einmal nicht der Fall. Daher ist es eigentlich ein bildloses Bild, wenn ich das paradox gebrauchen darf. Also es ist nicht das, was wir uns als sinnliches Bild einfach vorstellen können, sondern es ist im Grunde nur die differenzierte Stimmung, die ich an dem Bild erleben kann. Die ist es, die ich, das ist die eigentliche Wahrnehmung. Also wer glaubt, dass er jetzt, ich bin Hellseher, jetzt habe ich da ein Riesenbild vor mir, weiß Gott, was ausgebreitet. Na, dann ist es entweder ein altes Hellsehen oder überhaupt eine Halluzination oder irgend sowas. Oder eine Vision, wie auch immer. Aber, also wenn's, oder eine Illusion, das kann es alles sein. Da mischt sich nämlich das Sinnliche hinein und er zeigt eigentlich Sinnes. Eindrücke, wo gar keine sind in der Wirklichkeit, die halt von innen angeregt werden. Also daher ist es so schwer, zum Beispiel die Schriften vom Steiner diesbezüglich zu verstehen, weil natürlich spricht er dann, ja, die Farben der Aura sind so und so und dieses und jenes, und dann stellt man sich gern vor, aha, der Hellseher, der sich da so einen Regenbogen herum und so, wie man heute halt äußerlich einen Regenbogen sehen würde. Nein, er erlebt, wenn er dem Menschen gegenübertritt, eine ganz, ich nenne es einmal Stimmung jetzt, eine ganz charakteristische Seelenstimmung, die von dem Menschen ausgeht. Und wenn ich die beschreiben will in ihrer Qualität, dann sind am besten geeignet Farben, weil Farben sehr viel mit Gefühlsstimmungen zu tun haben. Ich kann auch anfangen, es natürlich durch Töne auszudrücken, es ginge auch bis zu einem gewissen Grad. Da komme ich aber dann schon mehr in die Inspiration hinein. Wenn ich also eine Stimmung hineinbringe, wie ich sie ähnlich wie der Musik gegenüber erlebe, da komme ich noch etwas tiefer hinein. Also versucht euch den Unterschied vorzustellen. Ich stehe vor einem Bild, schauen wir das vielleicht 5 Minuten an, nehme die Einzelheiten einmal auf, achte aber vor allem darauf, welche Stimmung erzeugt es in mir. Also von den Farben her, wenn es düster ist, wird es eine andere Stimmung erzeugen, als wenn das helle, leuchtende Farben sind. Wenn es luftige, duftige Farben sind, wird es einen anderen Eindruck machen. Genau. Ja.
Das Beste.
Na, wie beim Strada im ersten Drama, also wo da ist er nämlich ganz hart daran, das zu realisieren. Die Farben sind es nicht, die am Bild sind. Also da ist ja die Szene im 8. Bild, der Johannes Thomasius hat ein Bild gemalt von Stradas Freund Capesius. Und der Strada schaut das Bild an, wie gebannt, weil er den Eindruck hat, so habe ich meinen Freund, so tief, so sein Wesen erfassend, habe ich ihn selber noch nie gesehen. Obwohl ich so oft ihm schon gegenüber gestanden bin. Aber das Bild, das der Maler gemalt hat, enthüllt mir seine Seele im Grunde, die ich vorher nicht sehen konnte. Und jetzt fragt er, wo ist die? Die Form da drauf können es doch nicht sein. Und wieso sieht der Maler das und kann das da irgendwie hervorzaubern? Er möchte sogar das Bild durchstoßen, ob es dahinter ist. Wo ist es? Also ist es in der Seele des Capesius? Ja, aber wieso sehe es ich nicht? Und wieso sieht es der? Also es ist schwierig. Der Maler, der Johannes Thomasius, hat immer eine gewisse Hellsichtigkeit, mit der es sieht die Seele des Capesius, also sprich seine Aura und diese Dinge und was spürt vom Schicksal, das er sich mitgebracht hat in die Inkarnation, das sich in dem abbildet. Aber, aber eben abbildet in der Seelenstimmung, die er wahrnehmen kann, die er spüren kann, dass sie von dem Capesius ausgeht. Und das kann er am besten in Farben schildern bzw. darstellen. Weil das ist ja im Grunde tatsächlich der beste Ort, also so eine Imagination darzustellen. Also das heißt, da geht es eigentlich um die Stimmung, die unterschiedliche Stimmung, die verschiedenen Farben vermitteln. Also ich kann sozusagen die Farben daher nehmen als Ausdrucksmittel, als Art Sprache, um diese Stimmung, die ich eigentlich nur innerlich erleben kann, auszudrücken. So dass ich auch sinnlich irgendwo einen Abdruck davon kriege, wie auch ein anderer Mensch, wenn er rot erlebt, eine bestimmte Stimmung spürt, die wahrscheinlich bei allen Menschen ähnlich sein wird. Weil Blau hat halt eben eine andere Stimmung als Rot und Grün hat wieder eine andere Stimmung. Und die korrespondiert bis zu einem gewissen Grad mit diesen Seelenstimmungen, die ich erlebe, wenn ich beispielsweise die Aura eines Menschen sehe. Dann, ja, und eben, wenn es dann zu tönen beginnt, das wäre jetzt das Nächste, ich höre mir ein Musikstück an, vielleicht am besten nur ein einfaches, kurzes Musikstück und versuche jetzt die Stimmung dieses Musikstücks zu erleben, aber in seiner ganzen Differenzierung. Nicht nur so als Gesamteindruck, ja, luftig oder schön, der Dur-Moll natürlich ist ein großer Unterschied, ob es schön oder traurig ist, aber das jetzt ganz differenziert, sozusagen Klang für Klang, Note für Note, zu spüren und zu behalten als Panorama. Dann würde ich anfangen, auch das Musikstück nämlich wirklich zu verstehen. Dazu, nämlich zu verstehen, wie hängt die erste Note mit der letzten zusammen und wie die mittleren. Aber eben nicht nur als Note, sondern als Erlebnis eben. Als das Klangerlebnis, das damit verbunden ist, mit den ganzen Klangfarben, mit den Obertönen, die mitschwingen, die dazugehören, die dem Ganzen ja eigentlich erst die Harmonie geben. Das ist viel schwieriger noch, als sich so ein Bild vergegenwärtigen. Ja, der Mozart konnte das natürlich, der war gerade in dem genial, dass er ein Musikstück einmal gehört hat und das ist da. Das ist da. Werden wenige Menschen sein, die das bei einem etwas komplexeren Musikstück einfach einmal hören und sie können sich das so vergegenwärtigen, dass es die Noten niederschreiben könnten oder es nacherleben können, komplett von A bis Z. Ich meine, natürlich, wenn ich ein Lied jetzt auswendig lerne, dann geht es schon mit der Zeit irgendwo. Aber der Punkt ist es, dieses im Moment, im Augenblick. Ja.
In dem Mozart-Film gibt es eine Stelle, ich weiß nicht, ob von Karriere, ja, was, glaube ich, nachspielt. Und weil er nicht glaubt, dass er das kann. Und er kann es dann spielt es nach. Und während er spielt, hält er innen und sagt, Moment, diese Note, das stimmt eigentlich gar nicht. Müsste eigentlich eher so klingen und verbessert es dann auch ganz spontan. Und ist völlig beglückt und lacht natürlich auch. Ja. Und sich freut, ah, jetzt klingt es besser. Das ist unglaublich.
Ja.
Aber damit ist es noch auf die Spitze getrieben.
Da ist es richtig, ja. Ja. Klar, weil er dann natürlich dann wirklich die innere Gesetzmäßigkeit erkennt. Das heißt, da komme ich in Wahrheit schon an die Stufe, die noch tiefer ist, in die wirkliche Intuition hinein, nämlich das, was als Gesamtidee dieses Stück zumindest jetzt ausmacht. Das hat der Mozart sicher in Perfektion gehabt und jeder Komponist hat es bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, es ist eigentlich das ganze Stück in einem Moment da. Die Knochenarbeit ist dann, das auszuarbeiten und auseinanderzulegen. Aber eigentlich ist es als Ganzes da. Weil sonst würde es auch nie ein Ganzes werden. Weil dann schreibe ich halt Noten, die in einem von mir harmonischen Verhältnis zueinander stehen, also wenn ich Kompositionslehre kann. Aber ob es deswegen wirklich ein Ganzes wird, ist ein anderes Kapitel. Also allein nur, dass ich die Kompositionsregeln anwende und das halt dann richtig endet, dass sich das ausgeht, das reicht eigentlich nicht wirklich, um ein wirkliches Ganze, einen wirklichen Ganzen zu machen. Das formal ja, aber dem fehlt dann halt der tiefere Gehalt. Bei einem tieferen Gehalt ist das im Grunde, hat jede einzelne Note, jeder Klang einen Bezug zu diesem Ganzen und einen ganz bestimmten gesetzmäßigen Bezug dazu. Und das ist dann das Wesen dieses Liedes. Und das ist wirklich ein Wesen. Dann. Und eröffnet trotzdem x Möglichkeiten, wie man es spielen und interpretieren kann. Dann war jeder Musiker wird das etwas anders spielen. Ich erkenne natürlich die Melodie wieder, ganz klar. Und trotzdem ist ein Unterschied, ob's der oder der spielt. Abgesehen von der technischen Fertigkeit. Aber nehmen wir an, die haben halbwegs gleiche Fertigkeit. Trotzdem ist ein Unterschied. Oder auch bei einem Dirigent, man merkt schon total Unterschiede, wie sie es dirigieren, weil sie es anders empfinden. Und alle diese Facetten liegen aber drinnen, in der einen Komposition. Das heißt, die ist so reich, dass das wahrscheinlich endlose Generationen von Musikern wieder was völlig Neues daraus in Wahrheit schöpfen und eine völlig neue Nuance reinbringen können. Oder besser gesagt herausholen können, sagen wir es besser so. Das wäre schlecht, wenn man ihm was aufzwingen will, weil das ist eigentlich ein in sich geschlossenes Wesen. Aber ich kann ihm weitere Klangmöglichkeiten sozusagen eröffnen, auch dadurch, dass ich vielleicht neue Instrumente baue. Es sind ja immer wieder neue Instrumente entstanden. Mein Gott, wie viele neue, teilweise zweifelhafte Instrumente sind unserer Zeit entstanden. Zweifelhaft sage ich jetzt, weil sehr viel Elektronisches reinkommt. Das natürlich auch seinen Grund hat und muss auch kommen und hat auch neue Möglichkeiten eröffnet, aber hat halt die große Tendenz, das Seelische abzutöten, was drinnen ist, ins Mechanische hineinzuführen. Aber im Grunde ist das schon beim Klavier der Fall. Nein, im Grunde ist schon das Klavier ein fürchterlich alemannisches Instrument. Ein Seiteninstrument, das mit Hämmern angeschlagen wird. Und nicht gespielt eigentlich wird. Ich will es nicht schimpfen über das Klavier, aber man kann ja tolle Dinge herauszaubern, aber es ist im Grunde ist es ein relativ intellektuelles Instrument. Sprich, also ein relativ alemannisches Instrument. Und ich kann es perfekt spielen lernen, ohne dass ich irgendein Gefühl für die Musik habe. Ich sage nicht, der gute Pianist vereinigt das, der hat das auch, aber ich kann es rein technisch gut spielen und dann erzeuge ich im Grunde wie nicht viel anderes als wie ein elektronischer Synthesizer einfach die richtigen Töne. Punkt. Und das ist es. Und das hat eine komplett andere Wirkung, als wenn es jemand spielt, der die Seelenstimmung und die Zusammenhänge dieser vielen Seelenstimmungen, die da in der Komposition drinnen walten, in irgendeiner Form spüren kann. Und aus dem heraus spielt. Das ist einfach 1001. Weil letztlich die äußeren Töne, die wir mit dem Ohr hören können, das ist nur die sinnliche Hülle. Das ist das Transportmittel, könnte man sagen. Und das wirkliche Musikstück habe ich dann, wenn die äußeren Töne weg sind. Und ich nur mehr das innere Erlebnis festhalte. Dort habe ich eigentlich erst wirklich voll und ganz das Stück. Also da sieht man, wie schwierig das ist, da heranzukommen. Und genauso habe ich beim Bild das Bild erst, wenn ich nicht mehr hinschaue. Wenn ich es innerlich erlebe, wenn ich mir nicht einmal mehr innerlich vorstelle, wie schaut es aus. Also das heißt, ich versuche mir jetzt zu merken, was ist wo überall und jetzt Augen zu und ah ja, da ist einer und da schaut noch einer vor, da ist ganz rot, ah, da oben ist die Sonne. Nein, das ist alles weg. Nur die Stimmung, die damit verbunden ist. Wenn das Bild durchgeht, die Stimmung. die verschiedenen Stimmungsnuancen vielleicht spüre, die da sind, und versuche mir gerade es nicht vorzustellen, bildhaft. Dann komme ich schon einen Schritt tiefer in das Bild hinein. Also ich muss eigentlich immer, auch bei der Imagination, wenn sie so geschildert wird wie da, im Grunde Schritt für Schritt die Bilder auflösen, wegschaffen. Und dann bleibt eben nicht nichts zurück, sondern es bleibt die Stimmung zurück. Und die ist es. Auf die kommt es an. Auf die kommt es an. Naja, schauen wir uns in diesem Sinn jetzt das Lesen ein bisschen an. Also ungefähr, wie es euch ja schon geschildert, aber es ist, glaube ich, gut, es wirklich präzise in den eigenen Worten zu hören. Also, wobei ihr wisst, dass es im Grunde ja vermittelt ist durch den Johann Valentin André. Also es ist, könnte man sagen, dem Johann Valentin André durch Inspiration von Christian Rosenkreuz zugekommen, aber nicht wie bei einem Schreibmedium. Es gibt ja so ein Schreibmedium, der schreibt, der völlig in Trance, der kriegt überhaupt nicht mit, was er schreibt. Das heißt, er sitzt, kann sogar die Augen zu haben, kann es offen haben, zu haben, je nachdem, schreibt und ist eigentlich tiefer als im Tiefschlaf dabei. Das sind Schreibmedien. Es gibt auch Schriftsteller, die im Grunde so schreiben. Da kommt irgendwas herein, er greift ihn und benutzt den Menschen als Werkzeug. Also das heißt, sein Ich ist komplett ausgeschaltet. Das war beim Johann Valentin André mit Sicherheit nicht der Fall. Und daher hat man in den Schildern natürlich auch eine gewisse Färbung einfach durch seine Persönlichkeit drin. Das ist nämlich das Interessante beim Schreibmedium, ist die nicht dabei. Das heißt, wenn der im Wachzustand einen Brief an jemanden schreibt, hat vom Stil her das einen anderen Charakter. Man merkt den Unterschied. Und wenn so ein Schreibmedium jetzt von verschiedenen Menschen Botschaften empfängt, sagen wir es halt einmal so, also inspiriert wird, dann kommt auch jeweils ein unterschiedlicher Schreibstil heraus, der nämlich mit der Individualität zu tun hat, die ihn inspiriert. Also nach dem kann man in Wahrheit auch unterscheiden, ob das ein echtes Schreibmedium ist oder ob das so tut, als ob. Und man kann das heute wissenschaftlich sogar genau untersuchen. Also das ist sehr präzise, dass man sagen kann, stammt der Text von demjenigen Menschen oder nicht? Wird in der Kriminalistik heute sehr oft verwendet. Also zum Beispiel jemand hat sich angeblich selber umgebracht und man findet einen Abschiedsbrief, vielleicht nur mit der Schreibmaschine getippt. Hat der den wirklich selber geschrieben oder wer andere? Und das kann man unterscheiden. Weil die Art zu schreiben, wo man Beistriche setzt oder ob man häufig Beistriche setzt, ob man lange Sätze macht, kurze Sätze, welche Worte man häufig verwendet, das kann man heute statistisch analysieren und das geht ziemlich präzise. Also da hat jeder Mensch seinen ganz charakteristischen Stil. Und selbst wenn er versucht, sich zu verstellen, gelingt ihm das interessanterweise nicht. Und daher ist es eben so, dass man sagen kann, diese Schrift von Johann Valentin André ist so inspiriert, dass ihm der Christian Rosenkreuz die Stimmungen einmal gibt, die da dahinter liegen. Und aus den Stimmungen entstehen dann die Vorstellungsbilder innerlich. Das heißt, das ist aber jetzt schon eine Tätigkeit von Johann Valentin André, das in das Bild zu übersetzen, das heißt in das Vorstellungsbild, das jetzt schon konkrete Züge hat. Wobei sich ja gewisse Tendenzen da schon von Christian Rosenkreuz kommen, aber es kommt eben hauptsächlich die Stimmung. Und der Johann Valentin André übersetzt ins Bild und dann in die Schrift. Also so muss man sich das Verhältnis denken. Und dass er es aber richtig übernommen hat, zeigt der innere Zusammenhalt der Bilder, der da ist, der aber natürlich erst nach oftmaliger Beschäftigung damit wirklich halbwegs deutlich hervortritt. Weil zuerst ist man einmal überflutet von der Fülle der Schilderungen. Man hat dann wahrscheinlich am zweiten Tag schon längst vergessen, was war denn am ersten so wirklich genau. Ah ja, auf dem Weg hat er sich gemacht irgendwie. Nein, das war erst am Anfang des zweiten. Na, was war denn da? Ah ja, die mit der Posaune war da und dann war er im Turm. So, und weitere Details merkt man sich schon nicht mehr so genau. Jetzt muss man sich so oft und oft durchgehen. Und dann irgendwann, vielleicht nach Jahren, freut es einem wie Schuppen von Augen, boah, dieses Bild am ersten Tag hat was mit dem Bild am siebten Tag zu tun. Da ist irgendein Bild, das auf den ersten Blick sieht man den Zusammenhang nicht, aber noch oft mein Ding, plötzlich ist da eine Brücke da. Aha, aus dem ist das geworden oder irgend sowas. Und solche Dinge sind da drinnen, von dem lebt es. Also es ist nicht einfach eine Anhäufung von Bildern, wie man zuerst klarerweise vermuten würde, weil es kommt einem schon so wie ein chaotischer Traum dann vor. Ah, jetzt kommt wieder ganz was anderes, wieso das? Schwierig. Und so weit kam der Johann Valentin André selber nicht, dass er diese Zusammenhänge wirklich dann durchschaut hat, so zur Gänze. Er hat im Grunde so, konnte er das, was reinkommt, in Bilder übersetzen und das niederschreiben. Das kam. Und er konnte es mit seinen Worten oder in seiner Stilart festhalten, aber wirklich verstehen nicht. Also das heißt, die wirkliche Inspiration kam nicht bis zu ihm. Die hat nur gereicht, die Bilder anzuregen in ihm. So, also, er hat sich jetzt gerade niedergelegt. Als ich eben eingeschlafen war, dünkte mich, ich läge in einem finsteren Turm, neben unzählbaren anderen Menschen an großen Ketten gefangen. Wir waren ohne Licht und Schein und wimmelten wie die Bienen übereinander, wobei einer dem anderen die Trübsal noch erschwerte. Während weder ich noch sonst jemand das Geringste sehen konnte, so hörte ich doch, wie sich immer wieder einer über den anderen erhob, sobald seine Ketten oder Fesseln nur ein wenig leichter waren, obschon keiner dem anderen viel voraus hatte, da wir eben allzumal ausgemachte Tröpfe waren. Gilt also für alle, er bezieht sich immer ein. Also er hält sich eigentlich immer für den größten Tropf. Wenn ich nun in solcher Trübsal mit den anderen eine gute Weile verharrte und immer einer den anderen einen Blinden und Gefangenen schalt, hörten wir endlich viele Trompeten zusammenblasen und auch die Heertrommel so kunstvoll dazu schlagen, dass es uns selbst in unserem Elend erquickte und erfreute. Also eben jetzt erlebt er wirklich die Musik, er ist nicht mehr taub durch den Schall. Unter solchem Getön wurde die Luke oben im Turm hochgehoben und ein wenig Licht zu uns hereingelassen. Da sah man uns erst recht durcheinander purzeln, denn da ging alles drunter und drüber, und wer sich zu hoch erhoben, musste den anderen unter die Füße geraten. Kurzum, ein jeder wollte der Oberste sein, und auch ich säumte nicht, sondern drängte mich trotz der schweren Ketten unter den anderen hervor und zog mich an einem Stein, den ich erhaschte, empor. Wenn ich auch hier etliche Male von anderen angegriffen wurde, so wehrte ich mich doch so gut ich vermochte mit Händen und Füßen, denn wir dachten nicht anders, als dass wir alle freigelassen werden sollten. Es kam aber ganz anders. Nachdem die Herren, die von oben durch die Öffnung des Turmes auf uns herabsahen, sich ein wenig an unserem Zappeln und Winseln ergötzt hatten, hieß uns ein Alter, ein eisgrauer Mann still sein Und als er dies erreicht hatte, fing er, wie ich mich erinnere, also zu reden an. Jetzt kommt dieses Gedicht. Das ist mit ziemlicher Sicherheit direkte Inspiration bis in den Wortlaut hinein von Christian Rosenkreuz. Also diese formelhaften, gedichthaften kurzen Stücke, die drinnen sind, erfordern daher auch immer ganz besondere Aufmerksamkeit. Da steckt sehr viel drinnen. Also da haben wir Christian Rosenkreuz direkt fast. Natürlich in der Sprache halt des damaligen Johann Valentin André, aber doch durchgestaltet bis in den Lautrhythmus hinein von Christian Rosenkreuz. So, also was sagt er? Wobei wir müssten es uns eigentlich, ich werde das nächste Mal das Original auch mitnehmen, weil es ist trotzdem ein bisschen verändert jetzt, weil es ins heutige Deutsch, ins Neudeutsch so gut es geht übersetzt.
Ist das alles Mittelhochdeutsch oder Altdeutsch?
Nein, es ist Frühneuhochdeutsch. Also ja, eigentlich sogar schon ein bisschen später, weil der Johann Valentin André beginnt es 1604 zu schreiben, also da sind wir schon mittendrin in der Neuzeit. Aber trotzdem ist die Sprache, klingt ziemlich alt gegenüber unserer heutigen. Und klingt manchmal sehr eckig für uns. Aber vielleicht schauen wir uns dann. Doch, ich muss schauen, wie ich es da habe. Vielleicht haben wir Glück. Dann könnte ich es euch direkt einmal vorlesen und dann vielleicht die Übersetzung, also Übersetzung nach Gestaltung im modernen Deutsch. Ja, also ich werde laut sprechen, Florian, dann hörst du es mit draußen.
Das haben wir 10.
Bitte?
Das haben wir 10.
Ja, genau.
Das ist okay.
Vielleicht hört das mit, nicht, dass wir nicht so lange Pause haben. Ich kann es ja dann nochmal wiederholen, ist vielleicht eh nicht schlecht. Also er sagt, dieser alte, eisgraver Mann und sein, also ein heißet uns ein alter, eisgraver Mann still sein, und wie er dies kaum erhalten, fanget er, wie ich es noch behalten, also an zu reden. Wanns sich nit tät erheben, das arm menschlich Geschlecht, wär ihm viel Guts gegeben von meiner Mutter recht. Weil's aber nit will folgen, bleibt es in solchen Sorgen und muss gefangen sein. Noch will mein lieber Mutter ansehen, ihr Unart nicht, lasst ihre schöne Güter zu viel kommen ans Licht. Wiewohl solch Geschicht gar selten, damit sie auch was gelten, sonst hält man's für ein Gedicht. Darum dem Feste zu Ehre, welches wir heut feiern tun, dass man ihr Gnad vermehre, ein gut Werk will sie tun. Das Seil wird man jetzt senken, mit CK, wer sich daran wird henken, der selbst soll werden los. Also noch einmal. Wann sich's nit tät erheben, das arm menschlich Geschlecht, wär ihm viel Guts gegeben von meiner Mutter recht. Weil's aber nit will folgen, bleibt es in solchen Sorgen und muss gefangen sein. Noch will mein liebe Mutter ansehen ihr Unart nicht. Lasst ihre schöne Güter zu viel kommen ans Licht, wiewohl soll's Geschicht gar selten, damit sie auch was gelten, sonst hält man's für ein Gedicht. Darum dem Fest zu Ehre, welches wir heut feiern tun, dass man ihr Gnad vermehre, ein gut Werk will sie tun. Das Seil wird man jetzt senken, wer sich daran wird hängen, der selbst soll werden los. So heißt es also im Original. In der heutigen Version, also angepasst, wenn sich's nicht tät empören, das arm menschlich Geschlecht, wär ihm viel Guts gegeben, durch meiner Mutter Recht. Weil's aber nicht will folgen, bleibt es in solchen Sorgen und muss gefangen sein. Noch will meine liebe Mutter ansehen seine Unart nicht, lässt ihre schönen Güter gar kommen viel ans Licht. Doch dies geschieht nur selten, damit sie auch was gelten, sonst hält man's für erdicht. Drum, dem Fest zur Ehre, das wir hier feiern nun, dass ihre Gnad sich mehre, ein gut Werk will sie tun. Ein Seil wird fallen lassen, wer jetzt daran kann fassen, der selb soll werden frei. Also, einmal bis daher. Der ganze Turm. Was hat es einmal mit dem Turm auf sich? Das ist einmal eine gute Frage. Wie gesagt, will ich jetzt nicht irgendwie schon eine Lösung für die Imagination aufoktroyieren, ein bisschen Vergleiche ziehen. Turm, gemauerter Turm, also ganz aus Felsen. Es ist was Enges, Hohes, Aufgerichtetes, Felsiges. Es ist im Innern aber ganz dunkel. Und der Mensch ist zunächst einmal da gekettet, gefesselt drinnen irgendwie. Also er kann sich nicht frei entfalten drinnen. Erst von oben öffnet sich dann was, also oben geht es irgendwie auf und etwas Licht fällt herein. Also offensichtlich ein geistiges Licht. Müsste man aus dem ganzen Zusammenhang irgendwie entnehmen. Es wird nicht das sinnliche Licht sein. Also was erlebt er? Was könnte es sein, wenn der Turm jetzt angenommen, wenn der schöne Fenster hätte und man könnte raus in die Landschaft schauen? Hat er nicht. Könnte aber haben. Könnte ohne weiteres haben. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Fenster nicht zu sind? Also was erlebe ich eigentlich? Was erlebe ich? Wenn ich mich zum Beispiel in meinem Körper fühle und unterscheiden lerne mich von meinem Körper, dann komme ich in etwa dorthin, wo ich sage, wie es die Griechen gesagt haben, der Körper ist das Grab oder das Gefängnis der Seele. Also ich beginne mich zu erleben als ein geistiges Wesen und merke, ich stecke da drinnen irgendwo. Ich bin nicht identisch mit dem Körper, jedenfalls nicht vollständig. Und ich bin eigentlich da drinnen im Finsteren, was das Geistige betrifft, und ich bin in meiner Willensmöglichkeit auch gefesselt. Das heißt, in meiner schöpferischen Tätigkeit, wie auch immer. Ich bin eigentlich Gefangener da drinnen. Mit dem könnte das irgendwo zusammenhängen. Wenn der Turm Fenster hätte und mehr rausschauen könnte in die Landschaft, wäre das halt so, dass ich jetzt tagwach bin und draußen in die sinnliche Welt schaue. Jetzt erlebe ich eigentlich bei geschlossenen Augen mich im Innen, so wie wir vorher schon gesprochen haben, einmal Blick nach außen, einmal Blick nach innen. Ich erlebe mich, aber jetzt gefangen in dem Körper drinnen. So erlebe ich es nur dann, wenn eine gewisse Lockerung da ist, nämlich des Ätherleibes bereits, vom physischen Leib. Also es reicht nicht, dass das Astralleib und ich herausgehen, abgesehen davon, dass wir dann meistens einschlafen. Das ist sowieso, also da er ja schläft, ist sowieso eigentlich ich und Astralleib draußen. Er ist ja im Schlaf. Wobei aber, da er träumt, der Astralleib noch verbunden ist mit den Lebenskräften. Und jetzt, wenn er vorbereitet ist, das durch eine entsprechende geistige Schulung, löst sich auch zu einem gewissen Teil der Ätherleib vom physischen Leib. Ein bisschen, nur ein bisschen, das reicht. Also es reicht ein winziges bisschen, dass ich dadurch plötzlich wirklich meinen physischen Leib als etwas Fremdes empfinde, von dem ich getrennt, aber doch in ihm gefangen bin. Das ist genau das Bild, was er erlebt. Das ist auch genau der Grund, warum die Griechen davon gesprochen haben, weil sie das auch erlebt haben. Die davon gesprochen haben, wie Platon oder so. Die haben das ganz deutlich erlebt. Und zwar auch in der Regel im Schlafzustand, im Traumzustand. Weil ich kann es nur erleben, wenn ich mit dem Geistigen, mit dem Astralischen und ein bisschen eben auch mit dem Ätherischen draußen bin. Daher geht es auch leichter im Traumzustand als im Wachzustand. Das ist also schwer im Wachzustand herzustellen. Ist im Übrigen auch sehr verwandt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben vor langer Zeit schon, glaube ich, über die Paradiesesimagination einerseits und über die Gralsimagination andererseits gesprochen. Wenn ich ganz eintauche in das Erlebnis des physischen Leibes, also jetzt nicht mich trenne, sondern gerade eintauche in das Erlebnis des physischen Leibes, dann spüre ich oder erlebe ich in der Imagination, wie sich der ganze physische Leib, der belebte physische Leib, also der vom Ätherleib jetzt gut durchzogene, wo der Ätherleib jetzt eigentlich tiefer hineingeht als normal in den physischen Leib, dann weitet sich das Ganze zu einer Imagination des Paradieses aus, also so wie es in der Bibel geschildert wird, also der Garten Eden. Es weitet sich eigentlich jedes Organ, das ich irgendwie jetzt zu spüren beginne, bildet sich zu einem gewissen Tier um oder zu gewissen Pflanzen bildet sich was um. Die Imagination wird sehr groß, also vor allem halt die drei Grundtiere, der Adler, der Löwe und der Stier, das bildet sich heraus in der Imagination. Es beruht also darauf, dass sich der Ätherleib fester verbindet mit dem physischen Leib. Und das Bewusstsein im Grunde ein bisschen im physischen Leib aufzuwachen beginnt. Oder dort aufzuwachen beginnt, wo der Ätherleib wirklich eintaucht in den physischen Leib. Damit komme ich im Grunde unter den Erinnerungsspiegel sogar. Normal erleben wir das deswegen nicht, weil da ist im Bewusstsein so eine Grenze irgendwo und anstatt dass wir hineinkommen, werden uns nur die Erinnerungen zurückreflektiert. Weil die Erinnerungen sitzen eigentlich im Ätherleib, aber sie werden vom Physischen zurückreflektiert. So kann man das bildlich ausdrücken. Wenn ich mit den Ätherkräften darunter komme, also mit bewusst darunter komme, dann beginne ich die Prozesse zu merken, wie der Ätherleib am physischen Leib arbeitet. Das merke ich eigentlich. Also dann beginne ich zu merken, wie der Ätherleib den physischen Leib aufbaut. Das ist die Paradiesesimagination im Grunde. Und je deutlicher der Ätherleib da eintauchen kann und je bewusster mir das wird, umso mehr sehe ich, dass eigentlich in dem Ätherleib die Kraft steckt, ein viel was Schöneres und Größeres zu bauen, als unser jetzt zusammengeschrumpelter physischer Leib. Im Grunde ist ja unser zusammengeschrumpelter physischer, belebter physischer Leib, das ist das zusammengeschrumpelte Paradies. Also wenn man jetzt fragt, wo ist das Paradies? Da, überall. Es ist halt ein bisschen austrocknet schon und ein bisschen geschrumpft. Vorher war es so groß einmal wie die Mondensphäre fast, wenn ihr zurückdenkt. Dann setzt der Dante sehr richtig auf die Spitze des Läuterungsberges und von dort ist nur ein Hupfer zum Mond. Also es ist eigentlich schon ganz im Mondbereich dort oben. Das Paradieses Schilderung in der Genesis ist ja in einem Zustand, als Erde und Mond noch nicht so getrennt waren und vor allem die Menschheit im Umkreis lebte. Also das heißt, am ziemlich äußersten Rand der Mondensphäre. Dort muss man sich das eigentliche Paradies, den eigentlichen Garten Eden vorstellen. Und Sündenfall heißt dann halt als Folge, dass man wirklich auf die Erde herunterstürzen sozusagen. Man kann wirklich fast sagen stürzen, weil es ein relativ schneller Prozess ist für weltgeschichtliche Maßstäbe. Naja, die umgekehrte Imagination entsteht oder eine andere entsteht, die Gralsimagination, wenn der Ätherleib sich eben trennt vom physischen Leib, so wie es jetzt da der Fall ist. Also wo eigentlich jetzt der physische Leib einem ein Äußeres wird. Dann nämlich merke ich erst, dass er im Grund was ziemlich Totes, Erstarrtes ist. Also so ein Felsengemäuer halt als Bild, daher sehr passend. Weil tatsächlich, wenn der physische Leib vom Ätherleib verlassen wird, dann fängt er an im Grund zu mineralisieren. Also totes zu werden, toter Stoff zu werden. Und toter Stoff ist im weitesten Sinne mineralisch, jedenfalls nicht mehr lebendig. Und das erlebe ich als die Burgmauer oder die Turmmauer, daher zum Beispiel das Schloss, die Gralsburg, es geht ja um die Gralsburg. Und die ist festgemauert, die ist also auch von außen zeigt sie dir einmal ganz, als ganz was Festes. Also das heißt, das ist ganz wichtig, dieses Gralserlebnis kennt der Parsifal nicht irgendwo jetzt in einem heiligen Hain oder was haben, in der Natur draußen. Es geht gerade darum, dass das in der Gralsburg drinnen ist. Und die ist, ja, spiegelglatt, die Wände. Der Goethe muss das geahnt haben, wenn er da im zweiten Teil vom Faust bei der Helena-Geschichte, wenn er die Burg schildert, da ist ja plötzlich der Faust hat da irgendwo in Griechenland eine Burg aufgebaut. Die Griechen haben das gar nicht mitgekriegt. Also im Hinterland irgendwo hat er eine Burg gebaut und der Mephisto schildert die dann. Weil der kommt zur Helena und die Helena ist im Grunde auf der Flucht vor ihrem Ehegatten, weil der hat sie zwar nach Hause gebracht aus Troja, aber man weiß nicht, will er sie opfern oder was will er tun, weil schließlich ist wegen ihr ja der ganze trojanische Krieg ausgebrochen. Und sie ist sich nicht sicher, was ist. Und der Mephisto sagt ja ganz deutlich, weil die Helena sagt, naja, ein Opfer soll ich herrichten, hat mir der Gatte befohlen. Aber ich weiß nicht, was ich opfern will. Und dann sagt der Mephisto, Königin, du bist gemeint. Und diese, die ganze Gefolgschaft, die alle. Naja, und sie fragt ja dann den Mephisto um Rat, was soll ich tun oder was? Ja, also er weiß schon eine Möglichkeit, da gibt es eben im Hinterland die Burg. Und die ist spiegelglatt, die Wände nicht zu erklettern, irgendwie, ja, selbst der Gedanke gleitet ab. Selbst der Gedanke gleitet ab. Also so spiegelglatt ist sie. Also das massivste, denkbarste physische Ding habe ich da vor mir. Also das heißt, die Gralsburg, die ideale Gralsburg, ist außen so physisch wie nur möglich. Das massivste, undurchdringlichste physische, das es nur geben kann. Und das spiegelt sich da auch wieder jetzt in dem Turm. Man wird dann später sehen, ja, was passiert, wenn er da jetzt wegkommt von dort. Beziehungsweise in der Gralserzählung kommt er halt dann ins Innere der Burg und in den Speisesaal und so weiter, und wo dann der Gral erscheint. Aber da nach innen ist diese Burg ganz anders, als sie nach außen ist. Also nach außen ist eben dieses ganz physische, aber da drinnen wirkt dann trotzdem ein ganz stark ätherisches. Das aber eben gerade dieses äußere physische nicht ergreift, sondern das spiegelglatt lässt, so wie das perfekteste physische. Das dichteste, festeste, glatteste, unangreifbarste physische. Und tatsächlich geht in die Richtung ja die menschliche Entwicklung, und das ist mit der Aufgabe des Rosenkreuzertums dorthin zu führen. Es wird in einer gewissen Weise das Physische, auch unser physischer Leib, immer mineralischer werden. Und in einer gewissen Weise, naja, ein perfektes physisches, das aber dann zum Schluss, wenn es ganz fertig ist, das Ätherische nicht mehr aufnehmen kann. Das wird das Ende dann sein der physischen Verkörperung. Bis dahin geht eine Entwicklung, wie soll ich sagen, wo sich physischer Leib und Ätherleib immer mehr trennen, aber nach außen immer mehr ein Art perfekter physischer Leib entsteht, der immer selbstständiger wird. Das heißt, der aber eben nicht in dem Sinn so von Lebenskräften durchzogen ist, wie das etwa war zur Zeit Christi Geburt. Da ist ja das Besondere, dass dort Christus sich deswegen verkörpern konnte, weil da ganz ideal sich Ätherleib und physischer Leib durchdrungen haben. Das war in der griechischen Zeit am höchsten. In der griechischen Zeit war das am größten. Also, und daher die ganzen griechischen Statuen zeigen in Wahrheit ja nicht den physischen Leib, sondern den Ätherleib, der dahinter steckt. Nur es ist gerechtfertigt, ihn durch den physischen abzubilden, weil der voll und ganz durchdrungen ist vom Ätherleib. Eine Zukunft, fernere Zukunft, kommt auf uns zu, wo sich Ätherleib und physischer Leib immer mehr voneinander trennen werden. Damit wird auch immer mehr von den Ätherkräften frei werden, dafür eben für die Hellsichtigkeit, für die Moderne dann. Aber und trotzdem wird der Mensch noch in diesem Gefäß leben können, aber er wird es auch immer mehr als ein Äußeres empfinden. Er wird funktionieren, er wird ähnlicher, wenn ich sehr abstrakt spreche, einer Maschine, die aber der Mensch voll beherrscht. Und die er, wie soll ich sagen, von außen steuert, oder ja, wie soll ich das sagen, von Steiner sagt das oft so, der Mensch wird dann das Gefühl haben, und was man bei der Geistesschulung auch unter Umständen erleben kann, ich habe nicht das Gefühl, ich gehe durch die Tür herein, sondern ich trage meinen physischen Leib durch die Tür herein. Also das heißt, ich habe dauernd die deutliche Empfindung, ich bin etwas anderes. Ich bin getrennt davon und ich wirke sozusagen in den physischen Leib hinein, um irgendwas in Bewegung zu bringen. Aber ich bin getrennt davon. Und in die Richtung geht die Entwicklung. Und es ist auch so, dass dann teilweise von dem, was, wenn dann die Menschheit so weit ist, dass sie das, dieses Werkzeug eben gar nicht mehr braucht und sagt, jetzt bin ich so weit, dass ich im Ätherleib weiter existieren kann und das volle Bewusstsein dabei behalten kann, weil wozu haben wir eigentlich den physischen Leib, um uns bewusst zu werden? Und dieses Bewusstsein wird noch sehr viel stärker werden, gerade durch diese Trennung. Und das steckt letztlich auch als ein Teil in dieser Kreisimagination drinnen. Ich bin einerseits in diesen unheimlich lebendigen Ätherkräften drinnen, die Auferstehungskräfte sind. Das heißt, ich kann jederzeit im Ätherischen alle Gesetzmäßigkeiten des physischen Leibes, die ich brauche, um voll bewusst zu sein, rege machen. Das ist nämlich die erste Stufe der Auferstehung. Geht ja nicht darum, dass man in so einem Körper wieder aufersteht. Um das geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass der Ätherleib letztlich Formqualitäten wie der physische Leib bekommt, um das Bewusstsein so wach zu machen, wie wir es jetzt nur mit Hilfe des physischen Leibes haben können. Ja, dann sogar noch wacher machen zu können. Aber dazu wird notwendig sein, dass eben der physische Leib immer mehr zum Bewusstseinsinstrument entwickelt. Und auch das ist eben nur dadurch möglich, dass diese Trennung da ist. Weil dann kann ich mir immer, wenn die Trennung da ist, kann ich mir gegenüberstellen. Das ist der Punkt, dann kann ich mir gegenüberstellen. Und heute sind wir da oben am bewusstesten, weil da immer der Prozess passiert, dass auch das Ätherische ein bisschen rausgeschmissen wird, sich spiegelt am Physischen, also die ganze Geistestätigkeit spiegelt sich dann rein am Physischen und dadurch haben wir im Grunde unser normales Wachbewusstsein. Und da muss das Ätherische aber rausgedrängt werden. Das heißt, daher passiert im Grunde ein Zerstörungsprozess. Und wodurch dränge ich das Ätherische raus, dass ich eigentlich abtöte? Durch Abtöten werden Ätherkräfte losgelöst. Das ist der Punkt. Und werden für eine geistige Tätigkeit frei. Daher, Schulreife bedeutet, auf erster Ebene einmal ist der Körper fertig gebildet, einmal das Grundmodell, dann werden die Ätherkräfte, die das aufgebaut haben beim Kind, frei dafür für eine andere seelisch-geistige Tätigkeit. Das heißt, Schulbildung kann anfangen. Zuerst nur sehr viel mit Fantasie, weil ja die Ätherkräfte eigentlich nicht in abstrakten Gedanken arbeiten, sondern in Bildern arbeiten. Bildern aber so, wie ich es euch geschildert habe, als Imagination in Wahrheit. Und in der Zukunft wird es halt eben weitergehen, dass das nicht nur da oben diese Trennung ist, sondern dass immer mehr kommt. Das bedeutet in gewisser Weise Zerstörung bzw. physischer Werden des physischen Leibes. Aber das wird, wenn die Entwicklung richtig geht, so funktionieren, dass das doch also über langen Zeitraum erstens Schritt für Schritt geht. Und so, dass wir trotzdem ein sehr taugliches Instrument haben auf Erden, solange wir es noch brauchen. Und erst in der letzten Inkarnation, ja, wie soll ich das als Bild schildern? Also lassen wir so eine Art perfekte Statue unserer selbst zurück. Und dann gehen wir in die nächste Ebene hinauf, dass wir uns nicht mehr physisch verkörpern, sondern im Ätherleib einmal als nächste Stufe weiterbleiben. Und das, was physisch von uns bleibt, von der Formgestalt her, wird für die Erde auch noch eine große Bedeutung haben und für andere Wesen, die sich auf ihr entwickeln. Andere Wesen zum Beispiel, die uns nachfolgen. Und sie denken, so wie wir jetzt unsere Menschheitsstufe durchmachen und wie wir auf dem alten Mond zum Beispiel mit unserem Leibesgefäß den heutigen Engeln, die damals ihre Menschenstufe durchgemacht haben, ein Gefäß gegeben haben, so wird das, was von uns zurückbleibt, auch ein Gefäß für andere Wesenheiten sein. Also das ist nicht etwas, was so verloren ist oder so, sondern das hat alles einen Sinn in der Entwicklung drinnen. Aber es wird sich verändern. Es gehört alles also in diese Geschichte mit der kümmischen Hochzeit hinein. Weil wir haben eben auch die Aufgabe, das Physische als Physisches, eben dezidiert als Physisches weiterzuentwickeln, sozusagen den toten Stoff weiterzuentwickeln, auf eine höhere Ebene zu bringen. Und das fängt an damit, dass wir das mit unserem eigenen physischen Leib machen, weil das ist das Naheliegendste eigentlich. Und das, was die Alchemisten erstrebt haben, oder die Rosenkreuzer eben auf ihre Art erstreben, die ja auch sehr viel mit Alchemie arbeiten, dann heißt es ja kümmische Hochzeit, da geht es primär um die Verwandlung auch des physischen Leibes. Einerseits loslösen die Auferstehungskräfte, die wir mitnehmen ins Geistige, aber auch Verwandlung des Physischen zunächst, dass wir mal zunächst zurücklassen, damit andere Wesenheiten es benutzen können. Man darf sich nicht vorstellen, dass das jetzt dann so Figuren sind, weil wenn man jetzt ausschaut, nur in Erz gegossen oder weiß ich nicht, das kann man sich halt jetzt noch nicht wirklich vorstellen, wie. Aber es werden rein physische Dinge zurückbleiben, die aber doch anderen Wesenheiten die Gelegenheit geben, sie zu benutzen, sagen wir es einmal so. Die dann nicht zerfallen, eben. Die dann nicht.
Der physische Leib zerfällt ja auch.
Ja, genau, der zerfällt sehr schnell, ja, richtig.
Ah, das ist dann nicht mehr der Fall.
Jedenfalls nicht so schnell, richtig.
Das hat eine andere Halbwertszeit, eine viel längere.
Ja.
Viel
länger. Es ist sehr interessant, wie solche Dinge natürlich heute bei Forschern, bei Technikern oder sowas hereinschneiden irgendwo. Solche Ideen. Ich meine, das ist ja also heute viele, die von künstlicher Intelligenz und mit diesen Dingen reden oder Robotern und ist ja sehr fortgeschritten bereits. Ich meine, die träumen ja eigentlich davon, dass der Körper des Menschen, so wie jetzt ist, also nach und nach eigentlich durch technisch perfektionierte Ersatzteile verbessert wird, immer mehr verbessert wird. Das ist schon im Gang. Das ist also im Gang und wird weiterschreiten. Das ist natürlich noch nicht wirklich die direkte geistige Arbeit. Das ist nicht die Rosenkreuzerarbeit. Und trotzdem ist es so ein, wie soll ich sagen, verzerrtes Abbild davon irgendwo. Die Idee ist sozusagen richtig, das Mittel ist nur irgendwo falsch. Und es wird eben gerade nicht dazu führen, dass der Mensch dann ewig an die Erde gefesselt wird, weil die träumen dann eigentlich von einem unendlichen physischen Leben des Menschen auf Erden. So, oder zumindest sehr, sehr lange. Wird eben gerade nicht der Fall sein, sondern das ist der Weg dorthin, irgendwann zur letzten Inkarnation zu kommen und dann im rein geistigen weiterleben zu können, also zunächst einmal in der Ätherwelt. Aber dass solche Ideen auftauchen, kommt nicht von ungefähr. Und eben auch die Idee, also technisch den Körper zu verbessern zu wollen. Das ist halt nur der Unterschied. Die Frage ist eben, geschieht das dadurch, dass ich von äußerlich mit der Technik daran bastle, oder ob ich ihn von innen her durch geistige Tätigkeit so verändere, dass er zwar immer physischer wird, aber trotzdem ein taugliches Werkzeug ist. Da baue ich dann nicht Dinge ein in den Körper von außen, sondern ich verwandle ihn geistig von innen her. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und das hat in dem äußeren Bestreben halt nur sein Zerrbild irgendwo, oder sein Gegenbild irgendwo. Also auch in die Richtung ist schon allein dieses Bild zu sehen mit dem Turm. Das ist nämlich, dieses Turmerlebnis ist also sehr, sehr wichtig. Das, ich möchte sagen, das ist ein typisch rosenkreuzerisches Erlebnis, das zu erleben, weil die Rosenkreuzer sind die, die auf dem Weg vorangehen, wenn sie halt richtige Rosenkreuzer sind. Ich meine, das meiste, was unter dem Namen läuft, hat in Wahrheit nichts damit zu tun, ist oft das Gegenteil davon. Steht halt der Name drauf. Aber das echte Rosenkreuzertum ist das, das bis dort ins Physische eben daran arbeitet. Und es kommt dann auch, zum Beispiel am zweiten Tag, kommt er auch wieder in schwierige Situationen oder wo, und dann denkt er aber zurück an das Bild mit dem Turm und wie es ihm da gegangen ist, und dann fühlt er wieder seine Sicherheit. Also das Bild nimmt er letztlich dann als total positiv. Also anfangs schaut es ja gar nicht so positiv aus, weil es da herumpurzelt im Dunkeln oder was. Aber er hat dann das Erlebnis, dass doch der Aufstieg dann überraschend leicht geht. Und das heißt eben nichts anderes als dass diese Lösung eben vom Physischen ihm eigentlich überraschend leicht fällt. Und das gibt ihm die Stärke. Das gibt ihm die Stärke. Und er nimmt aber trotzdem alles mit. Er merkt, er verliert dadurch nichts. Er hat nur seine Fesseln abgestreift. Er ist nicht mehr gefesselt, sondern er steht darüber sozusagen irgendwo. Also das ist die zentrale Botschaft dieses Turmes. Und auch der alte, dieser alte eisgraue Mann und die noch ältere Mutter sind Ausdruck ja für diese Mineralisierungskräfte, Todeskräfte, wenn man so will, die eben das Ätherische trennen. Nichts anderes. Darum kommt dieses Bild also vom Alter da. Das spielt die Rolle. Und schauen wir noch ein Stück, Zeit läuft schon. Vielleicht das Ganze werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen. Aber ein Stück noch. Oder wollt ihr das nächste Mal? Ist schon genug für heute. Stückerl.
Ja.
Gut. Gut, also jetzt haben wir dieses Gedicht sozusagen gehört, diesen Spruch. Und kaum hatte er ausgesprochen, da befahl die alte Frau ihren Dienern, das Seil 7-mal in den Turm hinabzulassen und den, der daran hängen bliebe, heraufzuziehen. Oh, wollte Gott, ich könnte genau beschreiben, welche Unruhe da unter uns entstand. Denn jeder wollte das Seil ergattern und dabei hinderte doch nur einer den anderen. Es wurde aber nach 7 Minuten mit dem Glöckchen ein Zeichen gegeben, worauf die Diener beim ersten Mal 4 von uns hinaufzogen. Ich habe einen Blödsinn vorhin erzählt, also beim ersten Mal hat er tatsächlich 4 schon hinaufgezogen, aber er ist nicht dabei. Damals konnte ich bei weitem noch nicht das Seil erreichen, weil ich, wie schon erzählt, zu meinem größten Unglück an der Wand des Turmes an einen Stein geklettert war und deswegen zu dem Seil, das in der Mitte herunterhing, nicht gelangen konnte. Zum zweiten Mal wurde das Seil hinabgelassen, weil aber manchem die Ketten zu schwer, die Hände dagegen zu schwach waren, konnte er sich nicht am Seil festhalten und riss dazu noch andere, die sich vielleicht hätten halten können, mit sich in die Tiefe. Ja, es wurde wohl mancher von einem anderen hinweggerissen, der doch selber nicht hingelangen konnte. So sehr neidete in unserem großen Elend einer dem anderen. Die aber dauerten mich am meisten, deren Gewicht so schwer war, dass er ihnen die Hand aus dem Leibe riss und sie also nicht hinaufgelangen konnten. So geschah es, dass in 5 Malen gar wenige hinaufgezogen wurden. Denn sobald das Zeichen gegeben wurde, zogen die Diener so schnell in die Höhe, dass die meisten wieder herunterpurzelten. Das 5. Mal wurde das Seil sogar leer aufgezogen, also beim 5. Mal. Deshalb zweifelten die meisten, auch ich selbst, an unserer Erlösung und riefen Gott an, er wolle sich unser erbarmen und uns, wenn möglich, aus dieser Finsternis erlösen. Er hat auch einige unter uns erhört. Als dann das Seil zum sechsten Mal herabkam, hängten sich einige sehr fest daran. Und weil das Seil beim Hinaufziehen hin und her schwankte, ist es vielleicht nach göttlichem Willen in meine Nähe gekommen, worauf ich es schnell ergriff. So hing ich also zu oberst von allen anderen und so kam ich endlich über Erwarten gut aus dem Turm heraus. Hierüber war ich sehr erfreut, dass ich die Wunden am Kopf, die ich von einem spitzen Stein beim Hinaufziehen bekommen hatte, nicht empfand, bis ich beim siebten und letzten Mal mit anderen Befreiten beim Ziehen helfen musste, wie es auch die vorigen Male schon geschehen war. Von solcher Anstrengung floss mir das Blut über mein ganzes Kleid, worauf ich aber in meiner Freude nicht achtete. Also, Blut fließt herunter. Er wird es ja dann, wenn er aufgewacht ist und sich anzieht, im Grunde nachbilden, also da mit den roten Bändern über Kreuz. Wie nun auch der letzte Zug, daran noch die allermeisten hingen, vollendet war, ließ die Frau das Seil weglegen und hieß ihren uralten Sohn, über den ich mich sehr verwunderte, den anderen Gefangenen ihren Bescheid verkündigen. Und er redete sie nach kurzem Nachdenken also an. Ihr lieben Kinder, die ihr hier seid, es ist vollendet, was längst erkannt. Was meiner Mutter große Gnad euch beiden hier erwiesen hat, mit den beiden sind gemeint, die unten geblieben sind und die hinaufgekommen sind. Also die unten sind keineswegs die Verdammten. Es muss ein Teil unten bleiben und ein Teil hinauf, das ist gerade das Gute. Das sollt ihr ihnen nicht missgönnen. Also was meine Mutter große Gnad euch beiden hier erwiesen hat, das sollt ihr ihnen nicht missgönnen, denn frohe Zeit soll bald beginnen. Da einer wird dem anderen gleich, keiner wird sein arm oder reich. Wem wir die Lasten bürden, der trage sie mit Würden. Wem viel wird anvertraut, dem geht es an die Haut. Darum lasset eure große Klage, geht es doch nur um einige Tage. Sobald er diese Worte gesprochen hatte, wurde die Luke wieder zugetan und verschlossen und das Trommeln und Trompeten hob von neuem an. So laut konnte der Ton aber gar nicht schallen, dass man nicht doch das bittere Wehklagen der Gefangenen, das sich im Turm erhob, herausgehört hätte. Das trieb mir die Tränen in die Augen. Das geht sich noch aus. Zwei Seiten haben wir noch. Bald darauf ließ sich die alte Frau mit ihrem Sohn auf bereitgestellte Sessel nieder und befahl, die Erlösten zu zählen. Als sie die Zahl vernommen und auf ein goldenes Täfelchen geschrieben hatte, wollte sie eines jeden Namen wissen, der von einem Knaben aufgeschrieben wurde. Nun sah sie uns nacheinander an, seufzte und sprach zu ihrem Sohn, so dass ich's wohl hören konnte. Ach, wie dauern mich die armen Menschen in dem Turm so sehr! Wollte Gott, ich dürfte sie alle erlösen. Ihr Sohn antwortete darauf: Mutter, so ist es von Gott angeordnet, dem wollen wir nicht widerstreben. Wenn wir alle Herren wären und hätten alles gut auf Erden und säßen alle am Tisch, wer sollte uns dann das Essen auftragen? Darauf schwieg die Mutter, aber bald sprach sie: Nun, so lasst doch diese hier von ihren Fesseln befreien. Wir haben ja immer noch die Ketten. Was dann auch schnell geschah, ich aber war der Allerletzte. Da konnte ich mich nicht zurückhalten, obwohl ich sonst immer auf die anderen geschaut hatte, sondern verneigte mich vor der alten Frau und dankte Gott, der mich durch sie gnädig und väterlich aus solcher Finsternis zum Licht geführt hatte. Es haben mir dann auch andere nachgetan und sich vor der Frau verneigt. Schließlich wurde einem jeden ein goldener Denk- und Zehrpfennig gereicht. Auf dessen einer Seite war das Bild der aufgehenden Sonne geprägt, auf der anderen Seite standen, soweit ich mich erinnere, diese drei Buchstaben. D, L, S. Im Original keine weitere Erläuterung. Möglicherweise heißt das Deus Lux Solis, Gott ist das Licht der Sonne, oder auch Deus Laus Semper, Gott sei ewig Lob. Ist die Vermutungen, die es gibt.
Aber irgendein Gotteslob ist es.
Ein Gotteslob ist es drinnen, ja.
Nicht LSD.
Nein, das ist es nicht. Es ist etwas anders angeordnet. Und wie wir wissen, macht die Anordnung bei chemischen Substanzen viel aus, auch wenn sie in Kleinigkeiten und das ist. Dann wurden wir alle verabschiedet, um zu unserer Arbeit zurückzukehren mit dem Auftrag, dass wir zu Gottes Lob unserem Nächsten dienen und über das schweigen sollten, was uns anvertraut war. Das versprachen wir dann auch und also schieden wir voneinander. Ich konnte aber wegen der Wunden, die mir die Fesseln verursacht hatten, nicht recht fortkommen, sondern hinkte auf beiden Füßen, welches die Alte bald bemerkte. Sie lachte darüber, rief mich wieder zu sich und sagte zu mir, mein Sohn, dieser Mangel soll dich nicht bekümmern. Erinnere dich deiner Schwachheiten und danke Gott, dass er dich schon in diese Welt und trotz deiner Unvollkommenheit zu solcher Erleuchtung hat gelangen lassen. Behalte diese Wunden um meinetwillen. Interessant. Überschlafen wir das bis nächste Woche. Aber es hat eine Bedeutung, warum? Gerade bei ihm sind die Wunden so stark. Er nimmt sie mit. Die Wunden, die er da im Physischen bekommen hat, er nimmt sie mit. Das ist wichtig. Darauf ertönen wieder die Trompeten, was mich derart erschreckte, dass ich aufwachte und nun erst merkte, dass alles nur ein Traum gewesen. Es lag mir aber so stark im Sinn, dass ich immer noch bekümmert war wegen des Traumes und vermeinte, die Wunden an den Füßen noch zu spüren. Aus allem aber verstand ich wohl, dass es mir von Gott vergönnt war, dieser heimlichen und verborgenen Hochzeit beizuwohnen. Deswegen dankte ich seiner göttlichen Majestät mit kindlichem Vertrauen und bat, er wolle mich weiterhin in seiner Furcht erhalten, mein Herz täglich mit Weisheit und Verstand füllen und alles ohne meinen Verdienst gnädig zum erwünschten Ende bringen. Darauf rüstete ich mich für den Weg, zog meinen weißen Leinenrock an und umgürtete meine Lenden mit einem blutroten Band, das ich kreuzweise über die Achseln schlang. Auf meinen Hut steckte ich 4 rote Rosen, damit ich in der Menge durch solche Zeichen eher bemerkt würde. Zur Speise nahm ich auf Rat eines Verständigen Brot, Salz und Wasser mit, die ich dann zu gegebener Zeit zu meinem Nutzen auch gebraucht habe. Ehe ich aber meine kleine Hütte verließ, fiel ich erst in meinem hochzeitlichen Staat auf die Knie und bat Gott, dass er, was auch kommen möge, es mir zum guten Ende führen wolle. Dann habe ich vor Gottes Angesicht gelobt, dass ich, was mir durch seine Gnade eröffnet würde, weder zu meiner Ehre noch zum Ansehen in der Welt, sondern zu seines Namens Erhöhung und zum Dienste an meinem Nächsten gebrauchen wolle. Mit solchem Gelübde und voll guter Hoffnung bin ich mit Freuden aus meiner Zelle geschieden. Und damit endet der erste Tag. Der erste Tag geht also von abends, Gründonnerstag, bis abends, Karfreitag. In Wahrheit.
Woraus nimmst du das?
Naja, es fängt auf jeden Fall abends an. Also zumindest, es könnte natürlich auch jetzt früh morgens sein. Ja, es wird vielleicht sogar früh morgens sein.
Aber wenn es eine Woche ist, dann geht es ja über den Ostermontag hinaus? Ah, über den Ostermontag.
Nein, es ist nur ein Tag jetzt.
Nein, aber du sagst, es dauert 7 Tage, das Ganze.
Ja, ja. Ja, es geht über Ostersonntag weit hinaus. Ja,
also ist die Mitte eigentlich immer. Die Mitte ist der Ostersonntag.
Ja. Es geht über das hinaus. Also auf jeden Fall müsste er jetzt schon, sag ich mal, am Karfreitag zumindest sein. Lassen wir das noch offen, ob morgens oder abends, aber jedenfalls ist es sicher über Mitternacht hinaus.
Und woher weißt du, dass es Gründonnerstag ist?
Das sagt er selber am ersten Tag. An einem Abend vor dem Ostertag heißt es. Und das ist eben aus dem protestantischen Geist geschrieben, dass da ist der Ostertag, der Karfreitag.
Good Friday im Englischen.
Genau. Also beginnt er, und er beginnt mit dem Abendmahl. Also es beginnt mit dem Abendmahlsgeschehen eigentlich, die Geschichte. Das löst dann das Ganze aus. Mit dem vorbereitet geht er. Nächstes Mal weiter. Ja, es steckt viel drin, man kann immer neue Aspekte herausholen.